Antje, Telefon.
Ja, ich geh ran. Hallo?
Hallo, Antje. Hallo, Thilo. Was ist euer liebster Horrorfilm?
Oh,
weiß ich jetzt auch gar
das
nicht.
Das weiß ich so nicht.
Okay. Ihr müsst doch einen haben. Welcher fällt euch spontan ein?
Vielleicht ja einer, über den wir heute sprechen.
Na dann, hoffe ich, dass ihr eine gute Antwort findet.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Eine Stunde Horror. Heute hier im August mit 4 anstatt mit 2 Leuten. Es ist die große Frage, ob wir die Eine Stunde Horror im Titel heute einhalten. Denn wenn wir doppelt so viele sind wie sonst, dann wird die Folge vielleicht doppelt so lang wie sonst. Wir wissen es nicht. Es kommt auch ein bisschen darauf an, wie redselig unsere beiden Gäste heute sind. Denn zu Gast sind heute Kolja und Wolf vom Horror-Podcast. Wir haben im Vorfeld überlegt, Thilo und ich, wie wir euch ankündigen. Und ich habe mir überlegt, ich lasse euch einfach euch selber vorstellen, weil so müssen wir uns keine Vorwürfe machen, dass wir irgendetwas vergessen haben. Ihr wisst genau, was sollen die Leute von euch da draußen wissen. Deshalb stellt euch gern einmal kurz vor, wer ihr seid, was ihr macht, wo ihr herkommt, was euer Lieblingsessen ist. Keine Ahnung, erzählt mal.
Wolf zeigt gerade im Kamerabild auf mich, aber eigentlich ist er die Person, die sehr gerne immer über sich selbst redet.
Ja, deswegen
wollte ich eigentlich auf ihn zeigen.
Und genau deswegen mache ich das heute mal anders. Und Kolja, ich lasse dir den Vortritt und sag dann am Ende nur noch sowas wie, ja, und ich bin auch dabei. Deswegen, Kolja, fang du doch einfach mal gut gelaunt an.
Ja, hallo, wir sind vom Horror-Podcast, wie ja schon gesagt wurde. Wolf und ich machen das Ganze jetzt auch schon seit, glaube ich, fast über 2 Jahren, absolut crazy. Und zwar reden wir, ähnlich wie ihr eigentlich, auch über jegliche Horrorfilme. Serien waren da jetzt tatsächlich noch nicht dabei, ich wollte gerade Serien sagen. Aber wir haben jetzt auch schon einige Folgen abgerissen. Und tatsächlich wart ihr beide ja auch, Thilo und Antje, ihr wart ja auch schon zwar nicht zusammen, aber einzeln Gäste bei uns. Und deswegen dachten wir uns irgendwann so, ey, wollen wir nicht mal alle zusammen eine Folge machen? Und haben uns ganz frech irgendwie auch fast schon selbst eingeladen. So.
Ach, das wurde höchste Zeit. Was ihr wissen müsst, ist, dass Antje und ich, wir sehen uns wirklich im Prinzip nur einmal im Monat, beziehungsweise wir sehen uns doch nicht mal, wir sprechen uns. Und es gibt, das habe ich ja Wolf ja auch letztens in Hamburg gesagt, es gibt gar nicht sowas wie eine Redaktionsarbeit, außer so eine Hin- und Her-Simserei. Den auch? Ja, den. Den auch? Nee.
So, ja, wirklich.
Und deswegen
ist es so, ja.
Ihr kommt zu uns in die Sendung, ein großes Wort, weil diese Sendung mehr im Kopf organisiert stattfindet als tatsächlich, weil natürlich sitzen wir hier vor unseren Mikrofon und müssen uns jetzt, das Hauptproblem war dann, das überhaupt technisch mal zu durchdenken, weil wir ja gerne auch faul sind und einfach 2 Spuren aufnehmen und die zum Cutter Ronny schicken. Herzliche Grüße an der Stelle. Und ja, da kommt man erstmal so ins Grübeln. Warte mal, wenn wir 4 sind, wie macht man das denn?
Also ist jetzt quasi eine Premiere, dass ihr auch überhaupt einen Gast da habt? Also habt ihr das sonst so normalerweise
ja, genau.
immer? Oh wow,
also
wir sind die ersten Gäste.
Ja, weil man muss ja ganz ehrlich sagen, was Thilo gerade schon meinte, wir kommen einmal im Monat so. Und dann ist es eigentlich immer ganz easy, wenn wir einfach, unsere Planung besteht daraus zu gucken, was ist im Monat vorher passiert. Und dann nehmen wir das auf und wir machen das eigentlich auch nur, den Podcast auch nur, weil sonst würden wir wahrscheinlich einmal im Monat telefonieren und uns darüber unterhalten, ja, welche Horrorfilme wir als letztes gesehen haben. Und jetzt machen wir dabei halt das Mikro an. So. Und wir sind so glücklich, uns einmal im Monat zu treffen, dass es bislang nie in irgendeiner Form zur Debatte stand, ob wir Gäste einladen, weil wir sind uns beide selbst genug. Aber euch beiden haben wir eine Ausnahme gemacht.
An der Stelle nochmal herzlichstes Dank, dass ihr heute hier seid. Einmal, weil es natürlich irgendwie jetzt auch mal auf der Hand lag. Und zweitens, und das ist ein persönliches Dankeschön von mir an der Stelle, ich bin nicht dazu gekommen, irgendwelche aktuellen Horrorfilme zu gucken. Das heißt, ich habe schon seit 2 Wochen geschwitzt und überlegt, was mache ich? Ich habe gar keine Zeit, um diesen, ich weiß noch immer, was du letzten Sommer getan hast, zu gucken. Und was muss ich, wollte Antje schon schreiben, was machen wir bloß, was muss ich schauen? Und dann hat sich das ja zum Glück mit euch ergeben, sodass ihr mir jetzt wirklich im genau richtigen Zeitpunkt hier sozusagen aus der Patsche geholfen habt, indem wir jetzt unser schönes Crossover machen können. Deswegen nochmal herzlichen Dank an euch.
Ja, also ey, jetzt kann ich dann doch mal was, jetzt traue ich mich doch mal was zu sagen. Also ich
jetzt trau dich mal, komm mal
ja,
aus
jetzt
raus.
Trau ich mich. Nein, ich find's tatsächlich auch sehr, sehr cool. Wir hoffen wirklich, dass wir euch, Antje und Thilo, jetzt nicht euer Sendekonzept zerschießen. Aber wie Kolja schon gesagt hat, also wir hatten, ich glaube, relativ frisch, nachdem wir unseren Horror-Podcast gestartet haben, ich weiß nicht, 2 Monate später oder so vielleicht, hatten wir dich, Thilo, bei uns schon mal zu Gast und ja. Du konntest dann einen Film mitbringen und hast hier Invasion of the Blood Farmers mitgebracht. Wirklich was aus der dritten Reihe, was ich ja auch mal ganz charmant fand.
Wenn nicht sogar vierte,
aber war auf jeden Fall ein sehr lustiger Film und auch ein sehr netter Talk. Und dann, weiß ich nicht, Antje, wann haben wir dann gequatscht? Vom Dreivierteljahr oder so, da hast du dich für das Maniac Remake entschieden. Weil wir machen das immer so, ne, jeder Gast kann dann quasi einen Film mitbringen. Wir gucken den dann als Hausaufgabe und dann reden wir drüber. Und das war alles so schön und fein und toll, dass wir uns gesagt haben, ey, da revanchieren wir uns doch gerne mal und fragen euch, ob ihr auf was Ähnliches Bock habt. Ja, und so ist es tatsächlich zustande gekommen. Und ja, umso besser, Thilo, wenn du in der letzten Zeit nicht so viel Zeit hattest zu gucken. Ich habe ein bisschen was gesehen, jetzt nicht so krass viel, wie speziell, glaube ich, du, Antje, weil du auch sehr, sehr oft im Kino bist und wir sehen uns da gelegentlich mal bei Pressevorführungen und so. Aber ein bisschen was ist ja doch zustande gekommen. Deswegen, ist das, glaube ich, ganz cooles Timing.
Ich hätte jetzt tatsächlich eine Frage an euch, die mich wirklich interessiert, weil wir ja alles so ein bisschen unterschiedliche Generationen sind. Und was meine Generation betrifft, ist diese Story auch sehr ausgelutscht mit VHS und Raubkopie und Video Nasty, bla bla bla. Aber wie seid ihr denn, ihr beide, an das Thema Horror herangeraten und habt sozusagen diese Leidenschaft für euch entdeckt?
Kolja, du darfst. Ab jetzt, pass auf, du bist immer der Erste, der eine Antwort geben kann. Ganz anders als bei uns, wo ich mich immer nach vorne stelle. Nee, das muss ich gar nicht überlegen, weil die Antwort ganz klar ist und ich habe die auch schon ganz oft gegeben. Aber Kolja, fang doch einfach mal an.
Ich glaube, ich habe es auch schon sehr oft gesagt, aber bei mir war es so ganz klassisch, so als Kind abends mit dem ersten eigenen Fernseher quasi noch viel zu spät irgendwie nochmal das Programm angemacht und dann lief sowas wie Der Exorzist und jeweilige weitere Filme und Anfang natürlich immer ordentlich schön unter der Bettdecke versteckt und überhaupt nicht abkönnen das Ganze, aber dann doch irgendwie fasziniert sein und immer weiter gucken und sich immer weiter challengen praktisch und irgendwann habe ich schon sehr früh quasi für mich festgestellt, dass da so eine gewisse Faszination für das Gruseln da ist. Da hatten wir auch schon mal sehr viel in unserem ersten Cast damals geredet über Kindheitstrauma. Also so Richtung, was hat uns so sehr verstört damals und was hat sich irgendwie so eingebrannt, dass man darüber einfach nicht anders konnte, als weiter zu reden.
Ja, und bei mir ist das auch ganz klassisch, wie wahrscheinlich bei vielen, zumindest aus unserer Generation, ne, Thilo, ich gucke jetzt mal so ein bisschen in deine Richtung, dass wir, da wurde ich einfach vom Elternhaus mitgeprägt, also damals in Münster zum Beispiel, wo ich geboren bin und die ersten Jahre meines Lebens gelebt habe, da war mein Vater war quasi so Chef-Filmeinkäufer in einem kleinen Münsteraner Kino und meine Mutter hat da als Verkäuferin gearbeitet oder als hier saß vorne an der Kasse und hat die Tickets da irgendwie verkauft und so. Und mein Vater war derjenige, der manchmal auf Filmfestivals so unterwegs war und dann irgendwelche völlig gammligen Italo-Zombie-Schinken nach Deutschland gebracht hat, weil er den Auftrag hatte, ne, ey, kauf uns einen geilen Film ein, wir müssen die Säle irgendwie voll kriegen. Und da war es ja völlig egal, ob die Filme gut oder schlecht sind, aber sobald hart gesplattert wurde und dafür waren ja die italienischen Kollegen so 70er, 80er, die waren ja da die Vorreiter, da wusste er, ey, wenn wir da irgendwie hier Zombie Inferno 4 einkaufen, wir kriegen die Bude voll, zumindest für ein paar Wochen. So, deswegen war er immer sehr dicht am Thema und hat viele Horrorfilme gesehen und so und dann stapelten sich bei uns zu Hause irgendwann auch die ganzen schlecht oder gar nicht unbeschriftet, also die gar nicht beschrifteten VHS-Kassetten. Da war halt irgendwas drauf, irgendwelche alten Horrorschinken oder irgendwas aus dem Fernseher aufgenommen, was damals auf ProSieben lief, so mit Werbung noch mittendrin und sowas. Und dann habe ich dann in viel zu jungen Jahren angefangen, irgendwie das alles mal durchzugucken und habe da Horrorfilme gesehen, die ich noch nicht hätte sehen dürfen. Dazu war mein Dad speziell war auch großer Stephen King-Fan. Also wir hatten wie Bücherregale voll mit allem, was Stephen King damals geschrieben hat. Und als ich dann irgendwann lesen konnte, habe ich dann auch die ersten Sachen durchgeblättert. Und ich glaube, ich habe S gelesen, da war ich 10 oder so. Also ich war sehr früh dran am Thema Horror. Und ähnlich wie bei Kolja, mich haben einige Sachen auch nicht losgelassen. Nicht obwohl, sondern weil sie so schrecklich waren, dass ich teilweise wirklich Albträume hatte, aber ich fand das geil, ja.
Ja, ich glaube, das können wir alle vier beziehungsweise alle anderen drei nachvollziehen, ne?
Aber ist das so ein Elternding, das, wo du das gerade gesagt hast, ihr hattet viele Stephen King Bücher zu Hause. Ich weiß auch, dass ich relativ früh von Horror und so weiter fasziniert war, aber meine Mama war damals so, die hat gesagt, so bevor du die Sachen guckst, schenke ich dir erstmal die Bücher. Da habe ich dann so mit 11 die Bücher oder jünger Shining und das Schweigende Lämmer geschenkt bekommen, wo ich im Nachhinein so denke, es ist doch eigentlich völlig wurscht. Die Inhalte sind von der Explizität, sind die eigentlich ziemlich identisch. Ein bisschen kreative Freiheit hier und da, insbesondere bei Shining. Aber als Schutz des kleinen Kindes vor der Gewalt ist es überhaupt keine gute Idee zu sagen, dann schenke ich dir stattdessen die Bücher. Also ich, was ist da los? War das bei dir dann auch so, dass deine Eltern weniger Hemmung hatten, dich Stephen King lesen zu lassen? Wobei, das klang jetzt alles gerade so ein bisschen so, als hätten deine Eltern oder insbesondere dein Vater generell nicht so die Hemmung gehabt, dich Horror gucken zu lassen, oder?
Ey, also ich weiß nicht, ob es pädagogische Konzeptlosigkeit war oder ob sie mir da einfach total vertraut haben. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich jemals Diskussionen mit meinen Eltern gehabt hätte, dass ich irgendwas nicht sehen oder nicht lesen dürfte. Jetzt in meinem Elternhaus was Krasseres als Stephen King habe ich da jetzt auch nicht gefunden. Also die hatten dann irgendwie nicht ganz oben im Regal den ganz krassen wie Splatterpunk-Pornodreck, so weißt du. Also so schlimmer als Stephen King wurde es dann tatsächlich nicht. Und ich glaube, also erstmal waren die, glaube ich, happy, dass ich früh angefangen habe zu lesen und da irgendwie voll interessiert war. Und dann wussten sie, also haben halt auch früh gemerkt, dass ich eine Faszination für Grusel hatte. Naja, und dann war es dann halt irgendwie so Stephen King. Also ich glaube, die haben sich da keine großen Gedanken gemacht. Und offenbar, ich bin mir nicht ganz sicher, aber offenbar scheine ich ja auch keine große Anzeichen von psychologischer Verstörung gezeigt zu haben. Also die haben das irgendwie so laufen lassen und alles war gut. Und also zu deiner Frage, Antje, so ja, auf den ersten Blick scheint es paradox, dass man dann Kinder was lesen lässt, was man sie aber erst nicht gucken lassen will. Aber auf der anderen Seite, also ein gut gemachter Horrorfilm, ne? Also wenn dann langsame Kamerafahrten und explizive Gewaltsequenzen und vielleicht noch ein durch Mark und Bein gehender Soundtrack, wenn das da alles zusammenkommt, also ich glaube, dann wirkt es auf ein Kind doch tatsächlich noch ein bisschen beeindruckender als ein Buch. Also ich kann mich erinnern, also einer der ersten Filme, die mich total gegruselt haben, war Die Fliege von David Cronenberg. So die Szene, wo die Kamera ganz langsam auf den Teleport zufährt und du weißt nicht, ob da jetzt wie schon wieder so ein mutierter, auf links gedrehter Affe rausflutscht oder der normale Seth Brundle. Ey, wirklich, ich war so angespannt, weil ich nicht wusste, oh Gott, was passiert. Also ich glaube, in Buchform hätte das nicht so krass auf mich gewirkt. Deswegen finde ich schon nachvollziehbar. Also ich glaube, auf Nummer sicher geht man tatsächlich, wenn man erstmal dem Kind ein Buch in die Hand drückt, bevor man das Kind vor, weiß nicht, Braindead oder Cannibal Holocaust setzt oder so.
Ich weiß noch, dass ich S gelesen habe von Stephen King und dann nach manchen Kapiteln ich hatte mich so gegruselt und da habe ich mich nicht getraut, noch irgendwie in die Küche zu gehen und nochmal ein Glas Milch zu trinken, weil ich dann echt Schiss hatte, dass da irgendwie der Clown mit seinem roten Ballon steht. Also Grusel wirkt tatsächlich auch gelesen. So viel kann ich bestätigen, auch als relativ unbelesener Mensch. Ja.
Und gehört.
Das stimmt.
Ich weiß, ich habe damals kurz, nachdem ich das Schweigende Lämmer als Buch geschenkt bekommen habe, wie gesagt, ich war 11, 12. Da haben wir in der Schule damals eine Buchvorstellung gemacht, in der ich das Schweigen der Lämmer vorgestellt habe. Und kurz vorher lief aus irgendeinem Grund im Fernsehen anlässlich zu Halloween so eine Art Horrorfilm-Clipshow. Total schade, dass es sowas heute nicht mehr gibt, so mit Talking Heads und so weiter. Was sind die gruseligsten Filme, blablub. Und dann habe ich einfach den Ausschnitt zu das Schweigen der Lämmer, wie gesagt, ich war 11 oder so, habe ich dann der Klasse gezeigt, so nach dem Motto, hier, ich mache eine Buchvorstellung, aber weil ich extra fleißig bin, habe ich hier euch auch noch Originalfilmmaterial aus Das Schweigen der Lämmer mitgebracht. Nun ist es ja so, dass hier, glaube ich, alles Leute sitzen, insbesondere ihr drei, die jetzt früher nicht viel auf FSK gegeben haben und du meintest ja selber, Kolja, viel zu früh Der Exorzist geguckt und so weiter. Aber wenn man mal überlegt, ich habe das halt in eine Schulklasse mitgebracht, wo sicherlich auch viele Kinder, wirklich noch Kinder in diesem Alter gesessen haben, die das vielleicht nicht so geil fanden. Und der Lehrer hat es geduldet. Also ich glaube kaum, dass das heutzutage noch erlaubt wäre. Aber naja, so ist das halt. So kommt man irgendwie damit in Berührung, nicht?
Ja, heute wird es wahrscheinlich sofort Berufsverbot geben, auf jeden Fall. Also das wär wahrscheinlich ein halb deutschlandweiter Skandal. Also ich kann mich erinnern, ich in der Schule, ich habe in jungen Jahren sehr dafür plädiert, dass wir irgendwann mal Der Erlkönig von Goethe lesen sollten, weil das ein Gedicht war. Ich weiß nicht, wie alt ich war. Ich war wirklich
gruselig.
Noch so. Ey, das Ende, Alter, das war, glaube ich, das erste Schocker-Twist-Ende meines Lebens, war der Erlkönig von Goethe. In seinen Armen, das Kind war tot. Ich so, what? Das war, ich war total geschockt. Da bin ich sofort am nächsten Tag zur Deutschlehrerin gerannt und habe gesagt, ey, wir müssen das lesen. Und also so Hardcore-Anti wie du, dass ich Filmclips mitgebracht habe, war ich jetzt nicht, aber ich kann mich erinnern, dass ich in der Schule dann irgendwie auch sehr früh über Stephen King gesprochen habe und so. Und ich weiß noch, ey, ich muss das irgendwann mal raussuchen, sonst glauben es mir Leute nicht. Aber ich weiß noch, dass im Zeugnis, ich glaube, der dritten Klasse oder so, stand drin, da gab es ja noch diesen Beurteilungstext und da stand drin, wie er beschäftigt sich mit Literatur, die seiner Altersstufe nicht angemessen ist. Und da dachte ich, yes, geil. Das ist so, wie werden sich irgendwelche Kleinganoven, wenn die sich brüsten damit, das erste Mal in Knast geschickt worden zu sein. So, weißt du, dann kommst du wieder auf die Straße und da hast du endlich Respekt, da bist du jemand. So, und das Gefühl hatte ich, als das in meinem Zeugnis stand. Das waren schöne Gefühle, ja, das war toll.
Ja, bei uns war das tatsächlich eine Diskussion, dass Filme gedealt werden. Hier werden Horrorfilme gedealt an der Schule. aber sie kriegten nicht raus, wer es genau war.
Thilo?
Ja.
Na, wer war's denn? Wer war's denn?
Ja, genau? Ich kenne alle, die es gemacht haben. Ich kenne alle.
Ja, okay, aber du warst einer von denen.
Die Lehrer waren auch bei uns zum Teil also echt hartspießig. Ich weiß noch, dass wir uns vor den Ferien dafür entschieden, die Hexen von Eastwick zu gucken. Und der musste dann abgebrochen werden, aber nicht wegen Gruselelementen, sondern weil unser Englischlehrer meinte, das ist ja ein halber Porno, das ist ja ein Porno. Also sowas gucken wir nicht. Und dann musste das abgeschaltet werden. Also, ich meine, wir waren ja vorher alle noch im Kino drin gewesen in dem Film und dachten, oh, was hat er denn jetzt für ein Problem mit Hexen von Eastwick? Aber ja, so gut, war das.
Die junge Susan Sarandon, ne? Die hat so manche Pubertät ausgelöst wahrscheinlich. Ja, es waren, glaube ich, echt andere Zeiten.
Ja, ein bisschen beneide ich euch darum, weil bei mir ging das halt alles wesentlich später los. Jetzt abgesehen von das Schweigen der Lämmer Anekdote, habe ich halt viel. Also ich habe mich immer extrem an Altersbeschränkungen gehalten. Nicht mit der Begründung, dass damit was Illegales verbunden ist, sondern wenn ich wusste, ein Film ist ab 16 freigegeben, ich war halt sehr zart beseitet bis zu einem gewissen Alter, dann wusste ich, dass ich den wahrscheinlich nicht durchstehen werde. Also das war, meine Eltern werden stolz auf mich gewesen sein, sage ich jetzt einfach mal so. Ich habe die Pädagogik selber übernommen. Aber jetzt hat Thilo ja schon so ein bisschen euren Background hier erklärt und Wolf hat auch eben schon so durchklingen lassen. Es war ja sicherlich auch nicht das erste Mal, dass ihr euch mit euren Wurzeln des Horrors oder der Horrorliebhaber befasst habt. Deshalb kommen wir doch jetzt mal zu tagesaktuellen Themen, Leute. Denn wir haben ja eine Art Fragenkatalog an euch rumgeschickt. Und wollen den mal so ein bisschen abarbeiten, denn ihr merkt schon hier eine Stunde Horror, hier geht's Schlag auf Schlag, wir haben nicht viel Zeit. Ich möchte von euch allen, also von euch dreien und danach sage ich auch, was bei mir so abging, wissen, welchen Horrorfilm und wirklich auch nur explizit Horrorfilm ihr denn als letztes gesehen habt. Und zwar nicht im Sinne von, welches ist der jüngste Horrorfilm, den ihr zuletzt gesehen habt, sondern wenn ihr zuletzt, keine Ahnung, Die Fliege gesehen habt, gestern Abend, dann ist das auch fein. Also was war der letzte reinrassige Horrorfilm, den ihr gesehen habt? Und ich sag einfach mal, Kolja fängt an.
Wieder mal. Also wenn ich ganz genau gehe, dann wäre das tatsächlich witzigerweise der originale Texas Chainsaw Massacre, auf den ich irgendwie letztens wieder Bock bekommen habe, weil wir drüber gesprochen haben in einem anderen Cast. Aber den würde ich jetzt nicht nennen. Worüber ich nämlich viel mehr Bock habe zu reden, ist Together. Den habe ich vor ein paar Tagen gesehen. Der jetzt auch, ich glaube irgendwie, ist der ab
jetzt? Zum Zeitpunkt der Aufnahme startet er morgen.
Ja, geil. Ja. Der ist also wirklich sehr, sehr frisch. Und ich muss sagen, das war, glaube ich, so mit der coolste Kinoabend, den ich seit längerer Zeit hatte. Also ich habe jetzt auch sehr viel Trash gesehen, aber Together hat mir wirklich verdammt nochmal Spaß gemacht. Das war ein fantastisches Regiedebüt von Michael Shanks. Ich musste erstmal im Nachhinein nachgucken, so ob der Dude schon mal irgendwas anderes gemacht hat. Aber anscheinend ist es echt sein Filmdebüt, hat er auch geschrieben und so. Ich weiß, da gab es ja irgendwie auch so ein paar Diskussionen im Hintergrund, ob das Skript jetzt wirklich komplett original ist oder wurde das irgendwie geklaut. Da gab es auch irgendwie so eine Klage, wo ich aktuell auch nicht genau weiß, was da so der derzeitige Stand ist. Aber zum Film selbst, ey, ich muss tatsächlich den guten Reviews, die bis jetzt so im Internet kursiert haben, zustimmen. Der macht verdammt viel Spaß. Der ist an vielen Stellen auch ordentlich creepy. Die Dynamik hier zwischen den beiden Hauptdarstellern, Alison Brie und Dave Franco, ist wirklich fantastisch. Und der ist an manchen Ecken sogar auf eine coole Weise sogar echt humorvoll unterwegs. Und ja, weiß ich nicht, bin rausgegangen und war super happy über diesen Film. Hab richtig Bock, ihn nochmal zu gucken. Also von meiner Seite aus tatsächlich eine klare Filmempfehlung.
Das ist interessant,
ich mochte
weil
den auch
ich,
sehr.
Wenn wir mit dieser Aufnahme fertig sind, gehe ich nämlich rein.
Ah, nice.
Bei uns gibt es heute eine Vorführung um 8:30. Ich hatte mich vertan. Ich dachte, die wäre am Sonntag schon. Habe ich mir nochmal Superman reingezogen. Aber dann, ja, der, also bei uns läuft er heute. Ich hoffe, dass ich mich nicht wieder irre, weil ich fahre gleich in die Stadt. Antje, du hast es ja auch. Du bist ja involviert, ne? Du hast doch ein Interview geführt.
Ja, ich habe sowohl Michael Shanks als auch Alison Brie und Dave Franco zu dem Film interviewt. Habe jetzt nicht auf die Plagiatsvorwürfe eingehen dürfen auch.
Ja,
also
klar.
Da wurde im Vorfeld gesagt, das soll im Interview bitte nicht stattfinden. Es gibt ja ein aktuelles Statement von dem Regisseur, der da auch nochmal ganz genau darlegt, was denn dem Skript vorausgegangen ist. Er hat viel seiner eigenen Erfahrungen mit einfließen lassen. Also das, was zum Beispiel da, ich sag nur Stichwort Vater im Film, das ist halt Michael Shanks 1:1 so passiert.
Boah.
Und das finde ich halt schon relativ krass. Der ganze Film beruht wohl auch auf einer 16 Jahre andauernden Beziehung von ihm, die absolut toxisch verlaufen ist und so. Und alles, was er bislang dargelegt hat, klingt wir waren ja alle nicht dabei. Wir können ja nur das, was in die Öffentlichkeit gelangt ist, bewerten für uns. Aber alles, was Michael Shanks bisher veröffentlicht hat und Statements abgegeben hat, legt jetzt nicht unbedingt Gründe vor, weshalb ich ihm nicht glauben sollte. Also insbesondere, wenn man an die Öffentlichkeit geht mit so Nachrichten oder mit so Äußerungen, dass das, was mit dem Vater im Film passiert, seinem Vater wirklich passiert ist. Ich glaube nicht, dass du das guten Gewissens sagen könntest, wenn du in Wirklichkeit einfach nur das Skript geklaut hast. Also ich glaube, da müsstest du schon sehr, sehr abgefuckt sein, wenn du ein geklautes Skript so darauf ummünzt, dass es dir passiert ist. Also das kann ich mir einfach nicht vorstellen.
Ja.
Ich find's halt nur so wahnsinnig witzig. Das ist irgendwie der dritte Film innerhalb kürzester Zeit aus Australien, wo ich rausgehe und denke, was ist eigentlich in Australien? Was geht da ab? Also erstmal diesen, ich weiß nicht, ob ihr Memoiren einer Schnecke gesehen habt.
Hm? Ja,
dann Bring Her Back.
Mhm.
Und dann jetzt eben Together. Und interessant vielleicht auch für euch, die Leute, die für die visuellen Effekte und auch für die Prothesen und die ganzen haptischen Effekte zuständig waren, das sind die gleichen wie in Bring Her Back. In Together. Also es sind waren die gleichen Leute für verantwortlich. Und das war auch meine erste Frage an Michael Shanks, die ich gefragt habe, what the fuck is happening in Australia? Weil irgendwie muss ja in Australien gerade richtig was abgehen, dass da so krasse Filme bei rauskommen.
Ist mir auch aufgefallen. Dass da so krasse Filme bei rauskommen.
Aber ja, also wirklich, wirklich ganz starker Film. Und wie du es auch sagst, ich finde, man merkt, dass Michael Shanks eigentlich aus dem Comedy-Bereich kommt. Also der hat schon starke Comedy-Einflüsse. Der wird auch von der Visualität richtig derbe teilweise und hat mit der, ich sag nur Stichwort Haare, eine Szene, einen der krassesten Jumpscares, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Ich habe mich so verjagt im Kino, weil ich das überhaupt nicht habe kommen sehen und es sah so großartig aus und war auch so ein surrealistisches Bild, mit dem ich nicht gerechnet habe. Also ja, sehr starker Pick von dir.
Cool.
Auf jeden Fall. Wolf?
Also zum einen, unoriginellerweise, aber ich muss euch bei allem recht geben. Ich sekundiere das. Ich fand den auch echt richtig, richtig gut. Ich kam raus und dachte, ey, der wird ziemlich sicher auf meiner besten Liste des Jahres landen. Zumindest was das Horrorgenre angeht. Also sind wir mal ganz ehrlich, wir sind ja alle hier Horrorfans, ne? Man sagt's ja nicht gerne, aber gerade im Horrorbereich, da gibt's auch eine Menge Crap. Also müssen wir mal ganz ehrlich sein, ne? Und wenn dann mal wieder was richtig Gutes kommt, dann sind wir alle sehr happy und ich fand Together auch extrem stark. Und jetzt mache ich ein bisschen schamlose Eigenwerbung, aber wenn ich nicht völlig mit schiefem Blick auf den Kalender gucke, müsste jetzt, wo ihr, liebe Leute da draußen, das jetzt hier hört, müsste auch die Folge von Kolja und mir von Horror zu eben Together online sein. Also wenn ihr da irgendwie noch mehr von unserer Meinung hören wollt, dann checkt irgendwie wahrscheinlich dann die letzte Episode oder so aus. Habt ihr ja wahrscheinlich mitgekriegt. So,
das
pass auf.
Kann man ja ganz genau spezifizieren, weil wir kommen am 1. August raus. Das ist ein Freitag. Passt das dann? Sind wir dann gleichzeitig dieses Mal? Seid ihr auch am Freitag, dem 1.?
Warte mal, 1. August? Nee, einen Tag später dann.
Also dann keine Sorge, morgen, weil wir haben Together ja noch nicht gesehen, beziehungsweise ich noch nicht. Das heißt, das werden wir erst in einem Monat besprechen. Also wir sind da völlig konkurrenzlos. Da könnt ihr dann jetzt gerne mal, das ist ein guter Moment, herüberwechseln zu den Kollegen, zu Horror und mal hören, was das noch im Detail da so für Infos gibt.
Ja, vielen Dank. Ja, also ich habe es wirklich deswegen nur erwähnt, weil das mal wieder ein Film war, den Kolja und ich unabhängig voneinander gesehen haben und wir fanden ihn beide echt gut und da dachten wir, das ist doch mal eine Episode wert, weil wir ja auch ganz gerne mal Filme nennen oder besprechen, die wir beide jetzt nicht so geil finden und kommen dann so ein bisschen ins Ranten und kriegen dann Ärger von der Community, warum wir schon wieder an einem guten Film rummeckern wie The Autopsy of Jane Doe, den alle geil finden außer uns, so, da gibt's dann immer ordentlich Backlash. So, pass auf, ich sag jetzt mal was, das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt Horror, aber hat doch zumindest damit zu tun und vor allem kann ich damit eine Brücke zu dem schlagen, was ich vorhin gesagt habe, nämlich Stephen King. Ich habe nämlich vor ein paar Tagen jetzt endlich mal nachgeholt, der war lange auf meiner Liste, The Life of Chuck, die Mike Flanagan-Verfilmung von der gleichnamigen Kurzgeschichte, die Stephen King geschrieben hat. Und ich meine, also so ein ganz heißes bisschen Horror ist es ja schon, weil der Film zumindest mit dem Weltuntergang beginnt. Also da ist es schon einigermaßen apokalyptisch. Ist aber kein reinreißiger Horrorfilm, sondern eigentlich ein, genau das Gegenteil, ein sehr schöner, ein sehr warmherziger und ein sehr lebensbejahender Film, der vielleicht eine sehr simple Message hat, die manchen Leuten vielleicht ein bisschen zu plump und zu kitschig und zu simpel sein wird, nämlich, ey, genieß das Leben, ohne Scheiß. Du weißt nicht, wie lange es geht, du weißt nicht, wie viele Momente du hast. Ey, umarm deine Lieben, wenn du dazu kommst und tanz ab und zu mal einfach. So, weil, ne, morgen kann alles schon wieder vorbei sein. Und ich fand den wirklich sehr anrührend, ich war sehr ergriffen, ich ging mit einem sehr warmen Gefühl raus. Meine Freundin, die neben mir saß, Schlogger, die hat ja auch einen Podcast, der heißt irgendwie hier Schocker mit Schlogger und so. Und also schon deswegen tauschen wir uns da relativ oft über Horrorfilme aus und gucken da sehr viel zusammen. Manchmal für meinen Podcast, manchmal für ihren Podcast. Und in dem saßen wir auch zusammen drin und die hat auch schon wieder geflennt wie ein Schlosshund. Und ich glaube, sie war da nicht der Einzige. Ja, ja, also wirklich. Sie meinte, sie hat ihn zum zweiten Mal gesehen und sie meinte, beim ersten Mal war es noch schlimmer. Da taten ihr richtig die Augen vom Heulen weh. Also die war wirklich, die hatte rote Augen und die war körperlich, war die echt erschöpft, weil die so viel geweint hat. Aber es ist kein Film, der einen runterzieht. Es ist so wie, der hinterlässt dich mit einem wirklich, du bist irgendwie voller Zuneigung und Wärme und willst mal wieder Leute umarmen, die du vielleicht lange nicht mehr umarmt hast, so, weil, ne? So, und daher kommt diese Melancholie. Ja, also der hat mich wirklich tatsächlich sehr beeindruckt und beim Gucken dachte ich wieder, boah, ich bin so gespannt zu sehen, was Mike Flanagan bald macht, ne? Oder was, wie das so wird, was er macht. Er bastelt ja gerade an der Carrie-Serie. Schauen wir mal. Ja, ja. Und dann irgendwie das, worauf wir alle warten, wo ich einen halben Herzinfarkt kriege, wenn das auch nur der erste Teaser zu sehen sein wird, ist ja seine Dark Tower Serienfassung, auch von Stephen King. Weil, alter Schwede, ey, boah, also da bin ich, ich muss zugeben, ich mache mich ganz gerne mal so ein bisschen über diese ganzen Marvel- und DCU-Fans lustig, die alle ins Kino rennen und sich dann an den kleinsten Kleinigkeiten aufhängen und ewig drüber diskutieren können, warum das Kostüm von Held XY jetzt nicht exakt so ist wie in diesem einen Comicband von 1973. Aber ich werde genauso ein klugscheißender Nerd-Fan sein, wenn es um Dark Tower geht, weil ich dann bei jeder Szene sage, ah, Moment, das ist aber anders. So, aber ich bin wirklich Mike Flanagan Fanboy. Ich sag das hier unumwunden und ich fand das auch wieder sehr, sehr schön, was er gemacht hat. Und deswegen, nach jetzt Together, also an dieser Stelle von mir der zweite Filmtipp, Life of Chuck, wenn ihr noch nicht drin wart, ohne Scheiß, tut euch selber was Gutes, geht da rein. Ich glaube, viele von euch werden den sehr, sehr, sehr schön und sehr erfüllend finden. Ja.
Ich wollte kurz nochmal zu Carrie sagen, was das finde ich interessant, weil Carrie selber spielt, glaube ich, an anderthalb Tagen, ne?
Das weiß ich gar wirklich.
Das wird ja wahrscheinlich expandieren dann, wenn er eine Serie macht, dann werden wir wahrscheinlich einiges erfahren, ja, über diese Person, wie die noch mehr gegängelt echt, wird von den anderen.
Von Carries erster Periode da in der Sportdusche, so bis sie zum Schulball eingeladen wird und dann kommt der Schulball und dann gibt's diesen Prank und dann gibt's die Apokalypse. Alles in anderthalb Tagen.
Boah. Ich weiß nicht, ob das anderthalb Tage sind. Sagen wir mal so, es spielt, glaube ich, nur an ein oder zwei Tagen. Vielleicht ist da was dazwischen. Das mag sein. Aber ab einer Dreiviertelstunde geht das fast nur noch darum, wie ist dieser Ball?
Also ich sag mal so, Carrie kann man, glaube ich, ordentlich strecken. Da kann man wahrscheinlich sehr viel noch füllen mittendrin, irgendwie, um die so Beziehung zwischen ihr und den Kids und sowas darzustellen. Also ich muss aber auch sagen, so egal was Mike Flanagan anrührt, ey, ich bin dabei. Also ich bin da normalerweise immer sehr vorsichtig mit so Hype und Erwartungen und so, aber sobald irgendwie der Name Flanagan da ist, ich weiß nicht, der hat einfach viel zu oft tatsächlich, und das meine ich auf eine gute Weise, ins Schwarze getroffen, als dass er irgendwie vielleicht mal daneben gegriffen hat. So. Und deswegen bin ich mal gespannt, was da noch so kommt.
Ich finde auch, ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass das mit direktem Kalkül zu tun hat, aber dadurch, dass Mike Flanagan jetzt vor den Projekten, die er jetzt angekündigt hat, wie eben Carrie, wie The Dark Tower, dass er jetzt eben noch Life of Chuck reingeschoben hat und er hat sich ja die Rechte an dem Stoff selbst gesichert. Das heißt, ihm war wirklich daran gelegen, dass er halt das Ganze so umsetzen kann, wie er will. Dadurch hatte er eigentlich nochmal seinen Status als, ich nenne es mal, Stephen King-Versteher untermauert, indem er halt ein Projekt von King adaptiert hat, das so gar nichts mit den Sachen zu tun hat, die Flanagan vorher gemacht hat. Und vielleicht war das auch ein Stück weit so, um Vertrauen zu schaffen, indem er halt sagt, so, ihr seht, ich kann jede Art von Stephen King-Vorlage adäquat adaptieren. Jetzt gebe ich euch The Dark Tower beispielsweise. Und ich glaube, das ist gerade für so ein Mammutprojekt wie The Dark Tower, ich meine, haben wir den Kinofilm gesehen dazu, diese absolute Vollkatastrophe?
Ich habe den nicht gesehen, weil alle schon meinten, der wäre so ein Mist und dann dachte ich, komm, da spare ich mir.
Ist auch besser so. Und ich habe überhaupt keine Ahnung von der Vorlage und ich habe trotzdem gerafft, dass das absoluter Murks ist. Und ich glaube, dass in das Projekt sehr, sehr viele Leute emotional involviert sind, vielleicht auch aufgrund des Kinofilms, der so in die Binsen gegangen ist. Aber ja, irgendwie, selbst in sowas wie eine Carrie-Serie, und ich meine, wir haben ein Original, das super ist, und wir haben ein Remake von, ich glaube, 2013 oder so. Trotzdem traue ich Mike Flanagan zu, dass er der Carrie-Story neue Facetten abgewinnen kann. Und das könnte ich, glaube ich, über keinen anderen Regisseur oder Autoren sagen, wenn ich von dem jetzt höre, der macht sich an Carrie ran. Also Mike Flanagan ist schon resümierend ein sehr guter. Muss man
ja, und
schon sagen.
Also das wird ja fast ein Flanagan-Special hier. Aber ich wollte nur noch ganz kurz dazu setzen. Ich glaube, also speziell bei Carrie ist ja das Interessante, dass natürlich alle reflexartig an die letzte Szene denken mit dem Schweineblut und die große Apokalypse und wie die ganze Kleinschaft wird vernichtet und tausende von Leute sterben, zumindest im Buch. Aber das ist ja wirklich nur das große Finale. Bis dahin ist es ja eigentlich das Porträt von einer sehr, sehr gequälten Seele und auch von einem Mädchen, was es nicht leicht hat. Und wir lernen dann im Laufe des Romans oder auch der Filme, es gab ja irgendwie noch zwei oder drei Carrie-Fortsetzungen sogar oder noch mehr Fassungen als dieses Remake von 2013. Also es gibt, wenn man Carrie-Fan ist, gibt es einiges, von dem man sich bedienen kann. Und ich glaube, für Mike Flanagan ist das sogar ein recht passender Stoff, weil es bei Carrie ja nicht unbedingt wirklich nur um die Blutszene am Ende und die zwei, drei Gewaltspitzen geht, sondern es geht ja wirklich um sehr viel Zwischenmenschliches und sehr viel Pein und die Warmherzigkeit einer Figur, die ihr so systematisch rausgeprügelt wird und so. Und ich glaube, das ist der Stoff, der Mike Flanagan tatsächlich irgendwie immer wieder anmacht. Und ich finde, das hat man jetzt eben bei Life of Chuck gesehen. Antje, wie du auch gesagt hast, ist ja ein sehr untypisches Projekt. Und er hat bewiesen, dass er vor allem, glaube ich, mit Figuren und auch mit eher emotionalen Geschichten recht gut umgehen kann und nicht nur der Dude ist, der, weiß nicht, 12 Geister irgendwo versteckt in seiner Serie, wie noch hier in Spuk in Hill House. Deswegen, also ich glaube, das wird echt ganz gut. Ich vertraue auf Old Mikey Boy und ich bin sehr gespannt zu sehen, was da kommt.
Ja. Was hast du denn als letztes gesehen, Thilo?
Ich habe mir einen alten spanischen Horrorklopper reingezogen. Der ist noch nicht mal unbedingt ein Klassiker. Aber ein Freund von mir hat das sehr schöne Cover gemalt, der ein Künstler namens Werner Petrell mit einem sehr eigenen Stil. Und es gab von diesem Film nur eine Auflage von 77 Stück. Und da wollte ich natürlich eine von haben, ohne dass ich den Film kannte. Es ist der Totenchor der Knochenmänner von 1971. Und es ist leider ein sehr langweiliger Film, trotz der Horrorlegende, der spanischen Horrorlegende Paul Naschy, bekannt geworden durch viele Werwolf-Rollen, ist dieser Film von Leon Klimowski kein großer Wurf. Er geht 100 Minuten und es passiert zwar einiges, wenn man es zusammenfasst, aber auf die Länge ist es eine sehr dröge Geschichte. Also man kann es mal gucken, aber eher für Retro-Komplettisten und nicht unbedingt der heiße Tipp. Das Cover allerdings ist toll. In rosa, mit Knochenköpfen drauf und Sex im Sarg. Also das Cover lohnt sich allemal. Insofern kauft euch den Film, lasst ihn eingeschweißt im Schrank.
Ich fange sofort an zu googeln, Sex im Sarg, damit hattest du mich, alles klar?
Ja, ja.
Ich wollte gerade fragen, habt ihr diesen Filmtitel schon irgendwann mal in eurem Leben gehört? Weil es kommt sehr oft in diesem Podcast vor, dass Thilo einen Name droppt und ich das hab noch nie im Vorfeld, irgendwie ist der an mich rangetragen worden. Habt ihr schon mal von, wie war?
Der Totenchor der Knochenmänner. Ich kann dazu aber sagen, ich hatte den Titel auch nicht gehört, obwohl ich die Beteiligten kenne im Einzelfall. Wie gesagt, Paul Naschy ist eigentlich eine Legende. Aber von dem Film hatte ich nicht gehört. Ich habe es wegen dem Cover gekauft, bereue es auch auf gar keinen Fall, denn ich habe die erste Nummer, Numero Uno von 77. Also insofern ist das ein Sammelobjekt und das steht ganz zurecht in meinem Schrank. Der Film wird allerdings so schnell nicht nochmal in Player wandern.
Ich finde, das Geile mit diesen Titeln ist ja, dass uns Tito jetzt irgendwie auch einen absoluten Schwachsinnstitel hätte nennen können und wir wären nie drauf gekommen. Also du könntest auch die Wörter tauschen. Wie was? Der Totenchor der Knochenmänner, hättest du gesagt, der Film heißt Der Knochenchor der Totenmänner, hätte ich auch gesagt, ja, okay. So, weißt du, ja, also die Titel damals, die waren einfach super geil. Aber ich muss sagen, ich habe von dem auch noch nie gehört. Das klingt wie so ein random Titel, den sich irgendein deutscher Verleiher hat einfallen lassen. Aber Sex im Sarg, das finde ich nicht uninteressant. Ich werde zumindest mal
also,
nach dem Atem.
Also wenn ich einen von Paul Naschy empfehlen kann, dann Paul Naschy als Werwolf in Nacht der Vampire. Auch interessant. Es ist eigentlich ein Werwolf-Film. Ich weiß gar nicht mehr, ob Vampire auch auftauchen. Der ist auf jeden Fall kurzweiliger und schöner. Besonders schön sind die gruseligen Nebelschwaden nächtlings auf dem Friedhof, also bei Vollmond, bei Tag gedreht und leider den Nachtfilter vergessen. Das heißt also, wir haben diese Szenen am helllichten Tag, aber es kann ja auch am helllichten Tag Nebelschwaden über den Friedhof rauschen. Also das hört sich tatsächlich jetzt bekloppter an, als es ist. Der Film ist recht solide, aber da haben sie einfach irgendwie Mist gebaut. Und ich weiß nicht, ob man das damals bei den Kopien nicht noch beheben konnte. Jedenfalls haben sie es nicht behoben. Zumindest ist es nicht auf dieser DVD drauf. Vielleicht hatte auch irgendeiner was weggefiltert, weil er dachte, das ist ja alles viel zu blau, das mache ich weg. Ja, also ich glaube, Nacht der Vampire. Schöner Werwolf-Film. Den anstelle gucken.
Das würde ich gerne als Claim auf der offiziellen Filmpackung sehen. Ja. Nacht der Vampire und darunter als Zitat, schöner Werwolf-Film. Ja. Tilo Gosejohann. Geil.
Aber apropos Zitat, da habe ich auch eine lustige Anekdote. Ich weiß nicht, ob ihr den Film... Man muss ihn nicht gesehen haben. I, Frankenstein von, ich glaube, 2012.
Ja.
Mit Aaron Eckhart.
Nicht gesehen.
Da ist auch wieder völlig okay, Tilo. Da steht über dem Titel auf der DVD, steht von den Machern von Underworld. Und dann haben sie ein Zitat aus meiner Kritik direkt darunter gedruckt. Fantasy-Action im Stile von Underworld. Das heißt, da steht zweimal Underworld direkt untereinander. Und ich möchte an dieser Stelle... Zur Rufrettung meinerseits sagen, das war kein Zitat aus einer euphorischen Kritik, das war einfach nur eine Beschreibung, dass es Fantasy-Action im Stile von Underworld ist. Und es ging nicht mit überschwänglichem Lob einher. So funktionieren Vertriebe und Verleiher, Freunde. So ist das nämlich.
Einfach hier und da ein paar Sätze weglassen, dann funktioniert das schon.
Ja, genau. Aber Kolja, du hattest auch noch nie von dem Toten, ich wollte dich jetzt nicht so übergehen, vom Knochentanz der Toten.
Das ist aber eine ähnliche Situation, wie als wir mit Hilo gequatscht haben über WhatsApp, was wir dann für einen Film gucken wollen. Und dann kam irgendwie Invasion of the Blood Farmers. Da dachte ich auch so, okay, cool. Ey, habe noch nie von gehört, aber ich bin bereit für den Ritt. Und
ja, also dazu
ich glaube,
muss man
auch
natürlich
ohne Hilo
sagen,
hätte ich für diesen Film nicht gehört.
Immer wenn man mit Leuten zu tun hat, also man denkt, man kennt viel und wenn man dann mit Leuten zu tun hat, die auch viel kennen, dann merkt man kennt gar nichts. Also ich weiß gar nicht, ob es irgendeine theoretische Erhebung darüber gibt, wie viele Filme überhaupt auf der Welt schon gedreht worden sind und wie viele Horrorfilme. Und wenn du bedenkst, dass die erste Frankenstein-Verfilmung von 1910 ist, kannst du dir vorstellen, wie viel unfassbar viele Sachen es gibt, von denen wir noch nicht mal ansatzweise was gehört haben. Das ist die absolute Mehrzahl. Ich würde sagen, wir kennen alle zusammen vielleicht 2%. Und deswegen gibt es da so unglaublich viel, was man theoretisch mal noch wieder mitkriegen kann, was man nicht für möglich hält. Ja.
Dann will ich jetzt auch noch ganz kurz sagen, was ich zuletzt gesehen habe, nur um dann überzugehen in die nächste von Tilo ausgewählte Fragenkategorie an dieser Stelle. Ich habe noch einmal über den Filmtitel, den hatte ich einmal schon fallen lassen heute, ich habe ein zweites Mal Bring Her Back geguckt von den Filippo-Brüdern, die unter anderem auch Talk to Me gemacht haben. Wie gesagt, der andere australische Horrorfilm, der aktuell durchs Kino geistert. Ich muss sagen, ich finde den absolut grandios. Ich weiß, Tilo, du hast ihn noch nicht gesehen. Wir reden in der nächsten Podcast-Folge drüber. Ich mochte halt Talk to Me schon sehr, habe aber irgendwie an Bring Her Back, ich habe da noch mehr Zugang zu gefunden, was jetzt ironisch klingt, weil ich überhaupt nichts mit irgendeiner oder nichts mit diesem Szenario zu tun habe. Weder bei Talk to Me noch bei Bring Her Back, aber irgendwie bin ich bei Bring Her Back noch viel mehr emotional involviert gewesen. Finde, dass das wahnsinnig komplexe Charaktere sind, die da gezeichnet werden. Finde, dass die Filippo-Brüder das irgendwie raus haben. Wirklich nur ganz, ganz kurze, aber wahnsinnig präzise ja, Splatter-Einlagen sind es ja nicht, aber doch Gewaltspitzen zu inszenieren, die dann auch so aus dem Nichts kommen, wo man sich denkt, was zum Teufel habt ihr euch denn dabei überlegt? Also ich sag nur Messer. So, und das ist dann in dem Moment so schmerzhaft und so unangenehm, geht aber auch immer einher mit den Charakteren und deren Entwicklung. Und ich bin damals wahnsinnig euphorisch aus dem Kino raus, wollte mich jetzt halt nochmal vergewissern, dass das nicht nur so eine Einmal-Euphorie war, was ich in letzter Zeit leider häufig festgestellt habe bei gewissen Filmen, wo sich dann, kommen wir gleich zu, die Meinung im Nachhinein so ein bisschen verändert hat. Aber Bring Her Back war für mich schon eine ziemlich intensive Erfahrung. Ihr habt beide gerade so agiert, Kolja und Wolf, ihr habt den beide auch schon gesehen und habt beide auch schon eine entsprechende, eventuell sogar schon eine Folge zugemacht?
Es wird wahrscheinlich irgendwann noch passieren. Tatsächlich, leider habe ich den noch nicht gesehen. Das hat sich noch nicht ergeben. So. Wolf hat ihn schon gesehen, aber bei mir steht er auch weit oben auf der Liste, einfach weil ich Talk to Me auch super fand und weil ich riesen Fan von den beiden Brüdern bin, weil ich auch damals schon immer deren YouTube-Content von Anfang an geguckt habe. Und ich, da haben sie es ja schon mal drauf gehabt, diese kleinen Gewaltspitzen, die du meinst, einfach random mittendrin in ihre Videos einzustreuen, wo auf einmal Gore und Splatter in einem ganz normalen Vlog auftaucht und wo du denkst, was passiert denn jetzt gerade? Und ich mag die Energie der beiden einfach super gerne. Ich hab super Bock, auch Bring It Back noch zu gucken.
Ja, also ich hab ihn natürlich auch gesehen und ich muss leider sagen, ich habe so ein bisschen dasselbe Problem wie bei Talk to Me. Also ich sehe da zwei extrem kompetente Filmemacher, die wirklich, also handwerklich, wenn sie Dinge nicht selber machen, dann wissen sie zumindest, wer die Dinge so geil inszenieren kann, dass sie wahnsinnig gut aussehen. Also vom Handwerklichen, vom eigentlichen Filmemachen, sind die echt schon ganz weit vorne, die Brüder. Das ist alles gut gespielt. Antje, ich gebe dir auch recht, die Figuren sind auch einigermaßen vielschichtig und komplex. Und gerade bei Talk to Me haben sie mich nicht so genervt, wie ich erst dachte. Irgendwelche Party-Teens, da dachte ich schon, oh Gott, nein. Also ja, alles toll. Mein Problem ist immer, die haben sehr, sehr coole und wirklich originelle und auch versponnene Ideen für Kurzfilme. Für mich schaffen die es bei bislang zwei Filmen gerade noch, sich so über die Zielgerade zu retten, aber man hätte für mein Dafürhalten auch bei beiden Filmen locker 20 Minuten eher Schluss machen können. Deswegen bin ich nicht so übermäßig begeistert von Bring Her Back. Der war mir wie Talk to Me auch nicht gruselig genug. Ich bin, glaube ich, einfach einer derjenigen, die da emotional nicht so rankommen wie viele andere. Ich würde nicht sagen, dass das ein schlechter Film ist, aber bei mir hat er nicht so die Effizienz und die Wirkung gehabt wie bei vielen anderen. Aber trotzdem, weil wir es ja vorhin auch nochmal gesagt haben, ne, also wenn man sich den ganz anderen Crap anguckt, der so gerade für Horrorfans ins Kino gespült wird, also ich sag nur hier der letzte, ich weiß, was du letztens nochmal getan hast oder so, also wenn ihr jetzt gerade 15 Euro für eine Kinokarte habt und ihr überlegt euch, gucke ich mir, ich weiß, was du letztens nochmal getan hast an oder Bring Her Back, also dann gibt's aber Schläge von mir, wenn ihr nicht in Bring Her Back geht, deswegen schick euch ins Kino, ich sag nur, für den einen oder anderen werdet ihr vielleicht ein bisschen enttäuscht sein, weil die Erwartungshaltung doch dann ein bisschen zu groß ist.
Na, gucken wir mal.
Wie macht ihr das eigentlich allgemein? Also wenn jetzt Kolja zum Beispiel den noch nicht gesehen hat, dann hat er wahrscheinlich Arbeitsverpflichtungen gehabt. Du, Wolf, warst in der Pressevorführung. Geht ihr oft gemeinsam in Pressevorführung? Wie macht ihr das? Wie legt ihr die Themen eigentlich fest für euren Podcast? Ich meine, besprecht ihr das einfach, der Film ist jetzt neu oder lass uns mal die ganze Serie gucken? Ihr macht ja einmal in der Woche, ne? Sehe ich das richtig? Das hattet ihr ja. Das war vorher seltener, ne?
Genau, früher haben wir alle zwei Wochen gemacht und dann haben wir das irgendwann uns diese große Aufgabe gesetzt, das wirklich jetzt jede Woche zu produzieren. Und wir machen da ein bisschen so einen Mix einfach. Ich glaube, es ist ähnlich wie bei euch, wo wir dann einfach schreiben zusammen, ey, wie wär's denn mit dem, wie wär's mit dem? Den haben wir schon lange auf der Liste. Oder wir gucken halt einfach, was die Community auch sagt so, dass wir mal über Klassiker reden zwischendurch oder über irgendwelche Filme, die die letzten Jahre vielleicht groß im Gespräch waren. Und was so neue Filme angeht, das versuchen wir jetzt auch wieder ein bisschen mehr zu machen. Einfach weil so tagesaktuelle Themen ja manchmal auch Leute interessiert, so die gerade ins Kino gegangen sind und die wollen dann auch sofort dann irgendwie wissen, was so die Meinung ist. Und wenn so Pressevorführungen anstehen, dann versuchen wir das eigentlich irgendwie zusammen hinzukriegen. So, es ist manchmal, genauso wie du sagst, Thilo, halt ein bisschen schwierig, weil wir auch unterschiedliche Arbeitszeiten haben oder so. Manchmal kann ich nicht einfach mal mittendrin eben eine Pause machen. Manchmal geht es aber auch, dass ich dann echt kurz einfach für zwei Stunden weg bin und dann setze ich abends fort. Aber jetzt in der Zeit ist es mir öfter mal vorgekommen, dass man vereinzelt irgendwie dann ins Kino gehen musste. Ich hatte zum Beispiel auch hier bei dem, also noch ein anderes Thema, über das wir bald reden werden, da war ich auch alleine im Kino und Wolf hat es im Nachhinein jetzt erst nachgeholt, zwei, drei Monate später, und das ist manchmal auch einfach andersrum. Aber größtenteils versuchen wir es zusammen zu gucken.
Darf man das fragen? Ihr seid beide Freiberufler dann wahrscheinlich. Das heißt, das ist sehr unterschiedlich dann. Ich meine, ich ja auch insofern, oder wir alle vier?
Tatsächlich beide Vollzeit.
Ach so, ja, okay.
Das,
okay.
Genau, deswegen, ich wollte gerade sagen, also dass wir tatsächlich zu Pressevorführungen, also nicht nur zusammen, sondern generell kommen, das ist eigentlich, also wenn die nicht dann spät abends sind oder zumindest, weiß nicht, ab 18 Uhr, was weiß ich, wenn die meisten Leute Feierabend haben, schaffen wir es eigentlich nicht ins Kino. Ah, das heißt, schon deswegen besprechen wir eher selten wirklich aktuelle Sachen. So, das mag immer wieder mal eine Ausnahme geben. Aber also bei uns müssen sich die Hörer und Hörerinnen darauf einstellen, dass wir dann irgendwie manchmal auch erst ein oder zwei Wochen nacheinander dann unser Review raushauen, weil wir dann irgendwann mal uns abends privat verabredet haben, um zusammen ins Kino zu gehen. Sonst schaffen wir das einfach nicht.
Ja, klar.
Weil wir haben uns im Vorfeld so generell so ein paar Themen überlegt, über die wir heute sprechen könnten. Jetzt sind es quasi mehrere auf einmal geworden. Denn ich weiß nicht, wer von, also ich war es nicht, einer von euch dreien hat die Idee gehabt, mal zu überlegen, was denn so ein Film aus den letzten Jahren ist, über den sich unsere Meinung im Nachhinein doch ziemlich radikal geändert hat. Und ich sag einfach mal, Thilo soll anfangen.
Ich habe da leider eine recht langweilige Standardwahl getroffen, aber es ist der Film, wo es bei mir am krassesten ist. Ich habe den zum ersten Mal 89 gesehen und fand den eigentlich scheiße. Ja. Und jetzt überlege ich, ob es vielleicht doch der beste Horrorfilm aller Zeiten ist tatsächlich. Und das ist Texas Chainsaw Massacre, dem damals der schlimme Ruf vorauseilte, einfach natürlich Kettensägenmassaker zu bieten und uns zu präsentieren. Und das passierte dann, zumindest in meiner damaligen jugendlichen Wahrnehmung, nur recht begrenzt, weswegen ich da wirklich was ganz anderes erwartet hatte. Ich hatte dann aber trotzdem irgendwie so eine Sogwirkung gespürt. Dieses, ich habe den immer wieder geguckt über die Jahre und zuletzt auch wieder vermehrt. Und Kolja hatte das ja auch schon angesprochen. Bei mir ist das jetzt so, dass ich ganz andere Sachen daran schätze, dieses Doku, dieser dokumäßige Style und dieses realistische und unmittelbare, und ich glaube, ich assoziiere auch andere Subtexte damit, dass der mich jetzt wirklich auf einer Ebene abholt wie niemals zuvor. Und ja, wenn ich da jetzt so eine Top 10 oder Top 5 auflisten müsste, wäre der auf jeden Fall dabei. Also der ist jetzt, gehört für mich zu den absoluten Lieblingsfilmen überhaupt. Und das ist wirklich eigentlich vom einen Ende zum anderen Ende komplett einmal rüber gewechselt bei mir. Tja, wie Wolf? Sieht's bei euch aus? Kolja, was sagst du dazu?
Wer jetzt, ist es Wolf oder?
Ja, du hattest den Film ja auch schon erwähnt, aber du sollst natürlich jetzt deinen eigenen Pick hier präsentieren.
Okay, dann mache ich erstmal. Ja, Texas Chainsaw Massacre, um da nochmal kurz anzusetzen, bei mir auf jeden Fall auch. Der ist jetzt irgendwie auch mit der Zeit deutlich nochmal gewachsen, jetzt wo ich noch nochmal geguckt habe, wo wir letztens drüber geredet haben. Also ich glaube so, kommen wir vielleicht gleich auch nochmal zu sprechen, Zwinker, Zwinker, so Top 5, aber der ist da wahrscheinlich auch so fast drin versteckt. Aber ich hab echt lange drüber nachdenken müssen. Ein Film, den ich vorher vielleicht irgendwie geil oder scheiße fand und dann, wo sich alles gedreht hat, ist schwierig. Ist mir jetzt in den letzten Tagen nicht wirklich irgendwie was in den Kopf gekommen, horrortechnisch. Ich kann nur sagen, Skinamarink beispielsweise war ein Film, der ist im Nachhinein für mich viel gruseliger geworden oder von der Atmosphäre viel dichter geworden, als ich den beim Gucken gespürt habe, weil mir beim Gucken so ein paar Jumpscares fand ich so extrem unnötig, aber die Atmosphäre, die der aufgebaut hat, die hat sich für mich irgendwie im Nachhinein, die ist super gewachsen. Ich kann das schwer in Worte fassen, aber ist irgendwie was sehr Eigenes. Ich glaube, dahingehend ist der vielleicht ein bisschen gewachsen. Aber ein Film, wo ich praktisch in der Mitte des Films, wo ich die erste Hälfte mit das Beste und Gruseligste fand, was ich seit langer Zeit gesehen habe, und wo der dann ab der Hälfte für mich so hart gekippt ist, dass ich alles kacke fand, war Barbarian. Der ging ja total durch den Hype, alle haben von diesem Film gesprochen und vielleicht hat mir das nicht gut getan, aber ich habe mir den dann irgendwann, ich glaube ein Jahr später oder sowas, dann bei Disney Plus reingezogen, und wirklich der Anfang hat mich dann so abgeholt, ich war so, oh geil, ey, ich bin so drin, ich fand alles interessant, wie es aufgebaut wurde, das Mysterium, wie das immer weiter ging und dann, ich glaube, der Film hatte irgendwie 3 Akte oder sowas, dann hat er geswitcht zu einem zweiten Akt. Und jetzt, ich will nicht spoilen, aber da gibt es einen sehr starken tonalen Shift. Und das fand ich noch interessant, fand ich sehr lustig. Ich war immer noch interessiert, in welche Richtung der gehen möchte. Und dann aber irgendwann so Mitte, Akt 2, Hälfte des Films, hat er mich so hart verloren. Und es ging immer weiter, bergab, weiter, bergab, weiter, bergab. Und ich habe die jetzt bis jetzt nicht nochmal geguckt, aber Barbarian war echt eine sehr enttäuschende Geschichte, wo ich am Anfang sehr hyped war und dann alles zusammengebrochen ist. Deswegen bin ich umso mehr gespannt auf Weapons, der jetzt bald kommt.
Oh ja.
Weil der wird für mich, glaube ich, so ein Ding sein. Da habe ich jetzt auch schon wieder ein paar Sachen gehört. Ich frage mich vielleicht, das werde ich erst im Nachhinein jetzt dann wirklich festmachen können, aber vielleicht ist der Regisseur nicht unbedingt was für mich. Das werde ich jetzt damit quasi zementieren. Ich bin gespannt, ob, wie heißt der, Zach Greger.
Der hat ja gesagt,
was
der
jetzt ausgemacht hat.
Genau, der sagt ja, er fängt an zu schreiben und er weiß nicht, wie es weitergeht. Er macht von Szene zu Szene. Und das, also ich mochte das ja an Barbarian. Also ich, für mich war das damals ein Highlight in den Top Ten. Mm. Ich glaube sogar normal Top Ten, nicht nur Horror-Top Ten. Und deswegen freue ich mich extrem jetzt auf den nächsten, weil ich glaube, da hat er auch wieder einfach nur angefangen zu schreiben. Mal schauen, wo er da dann gelandet ist. Ich stelle mich auf jeden Fall darauf ein, dass das da einige Switches wieder geben könnte.
Ja. Ich habe super Bock auf Weapons. Alles bis jetzt sieht sehr interessant aus. Sehr creepy, allein wie diese Kinder da auf diesem Poster laufen. Das weiß ich nicht warum, aber es löst irgendwas aus bei mir.
Ja.
Und ich lasse mich aber da diesmal nicht zu sehr irgendwie vorhypen. Also alles kann schön aussehen, wie jetzt auch bei Barbarian vorher, aber ich gehe da möglichst möglichst ruhig und unverbraucht irgendwie in den Film reingucken, was dann passiert. Ja.
Ja.
Aber Barbarian ist auch so ein typischer Zwei-Lager-Film, habe ich das Gefühl. Also entweder
total.
Die einen, so einen wie du, die dann halt wirklich sagen so, und ich frage nach wie vor, frage ich mich, zu welchem Lager ich gehöre. Ich habe keine Ahnung, irgendwie ist mir der Film komplett gleichgültig. Aber es gibt ja wirklich so die, die sagen, geilster Film des Jahres.
Ja.
Und mieses, wie du auch sagst, so dieses, es fällt dann irgendwann ab. Ich glaube darüber, dass die erste Hälfte wirklich oder das erste Drittel richtig, richtig stark ist, sind sich irgendwie alle einig. Aber das eine Lager kommt mit dem Switch dann klar und das andere nicht. Und das finde ich aber schon wieder beeindruckend, wenn Regisseure so die dazu in der Lage sind, so die Lager zu spalten. Und zwar gar nicht unbedingt, indem sie es so sehr drauf anlegen. Ich habe bei Barbarian schon das Gefühl gehabt, dass der 100% hinter seinem Projekt steht.
Ja.
Und umso stärker. Ich habe auch richtig Bock auf Weapons. Ich will mich zwar noch nicht so hypen lassen von den ganzen positiven Stimmen aktuell, weil das ist wieder dieses typische, es durfte nur eine ausgewählte Anzahl an Journalisten das sehen und auch entsprechend nur Stimmen veröffentlichen. Die sind immer wahnsinnig euphorisch nach so einem, nach so ersten Screenings und so. Aber ich habe auf jeden Fall Bock und auch was der Trailer so zeigt. Ich glaube, Weapons wird schon sehr cool.
Dann auch von mir noch ein ganz kurzes Wort zu Barbarian. Also ich sehe es ähnlich so wie zumindest du, Kolja. Antje, du bist ja noch nicht ganz sicher. Also ich fand speziell auch das letzte Drittel, die letzte Episode, die fand ich auch echt schwach. Gegenüber diesem extrem starken Aufbau, der so interessant war und auch so eine geile Atmosphäre aufgebaut. Du wusstest ganz lange nicht, Alter, was geht hier ab? Worauf will dieser Film hinaus? Und dann mit so einem relativ, ja, also fast schon auswendig gelernten 0815-Finale kommen, das fand ich dann irgendwie auch echt mau. Deswegen habe ich den jetzt auch nicht in geilster Erinnerung. Aber was ich dem Film immer zugute halte, der hat ungelogen für mich einen der größten Lacher, einen der größten Lacher im Horrorgenre seit vielen, vielen Jahren, als Justin Long dieses unterirdische verzweigte Kellergewölbe unter seinem Haus entdeckt. Und das Erste, was er macht, ist, er holt erstmal einen Zollstock, um das auszumessen, weil er es vermieten will. Das fand er, ich musste so lachen.
Ja. Stimmt.
Weißt du, in jedem anderen Horrorfilm irgendwie denkst du, Alter, ist doch klar, irgendwie hier gehen unheimliche spooky Shit, geht hier ab so, ne? Und dem ist das alles scheißegal, der will einfach nur Kohle damit machen. Das fand ich einen sehr, sehr lustigen Gag und deswegen kann ich diesem Film nicht ganz, ganz böse sein. Ja, Barbarian
ist
ein spannendes
Thema. Ich glaube, das Problem ist, dass er nicht nur die Dramaturgie ändert, dass er einfach auch die Genres ändert. Er kommt von Thriller rüber zu Chainsaw Massacre Horror mit Käfigen und geht dann am Ende rüber zu Monster Horror. Und ich glaube, das ist vielleicht dann doch ein bisschen viel für einen Film. Mhm. Wie gesagt, ich fand's abgefahren, aber ich glaube, das ist da, wo viele dann dran hängen bleiben.
Ja, aber auf jeden Fall ein interessanter Film. Ja. Also ich glaube, so ein Experiment, selbst wenn der scheitert auf halber Strecke, ist mir immer noch lieber als irgendwie so ein 0815-Projekt, wo du merkst, das hat quasi KI entworfen.
Aber klar, ich gehöre auch zu denen, die sagen, ich hätte eigentlich gerne den Film vom ersten Drittel noch zu Ende gesehen. Das gebe ich zu.
Ja, total. Mann, ey.
Ja, genau. Da muss ich ja jetzt die Frage beantworten. Also ich habe eigentlich sogar zwei Antworten, deswegen mache ich beide ein bisschen kürzer. Und eine ist ein wenig aktueller als die andere. Die etwas aktuellere Antwort ist für mich Babadook. Wir haben dann nämlich auch in unserem Horror-Podcast, Kalle und ich haben vor ein paar Wochen drüber gesprochen, weil für mich Babadook immer so der erste Film war, der diese Welle von so Metaphern-Horror ausgelöst hat. Und ich weiß nicht, ich hoffe, ich trete da niemandem jetzt zu nahe und ich weiß, es ist auch eine Minderheitenmeinung, aber ich persönlich, ich kann diesen Elevated Metaphern Grief Horror, ich kann es nicht mehr sehen. So, wenn der Geist, das Monster, die Bedrohung immer nur ein Sinnbild für Depression ist, für Trauer, für Schuld, für irgendwas, irgendeine Unheil in der Vergangenheit, was psychologisch nicht verarbeitet wurde, ey, sorry, wir schlafen da die Füße ein. Also irgendwie hier Woman in the Yard oder was, also da war ich fast sauer, weil das für mich so ein absolut nach Schema F zusammengeklöppeltes Industrieprodukt ist, bei dem man das aber nicht so merken soll, weil er ja so künstlerische Ambitionen hat. Aber es ist genauso langweiliger Scheiß wie alle anderen. Und wie gesagt, und für mich hat es mit Babadook immer angefangen. Und ich war immer in dem Lager derjenigen, die das immer sehr, sehr kritisch gesehen haben und nicht ganz nachvollziehen konnten, warum alle in Babadook so abfallen. Na, okay. Und jetzt habe ich ihn hier vor ein paar Wochen nochmal geguckt. Ey, und wirklich, das war, als hätte ich einen neuen Film gesehen. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich mittlerweile irgendwie auch ein 8-jähriges Kind habe. Und ne, also auch
daran das, die Kind. Das.
Ey, ungelogen, ich glaube es wirklich. Ne, die Kinderthematik ist ja auch eine sehr, sehr wichtige im Babadook und wie dieses Gefühl der Überforderung, was du als Eltern hast. Und du bist immer erschöpft, du kannst nicht mehr, du bist einfach übermüdet. Dein Kind geht dir auf den Keks, obwohl es eigentlich nichts Böses gemacht hat und du fühlst dich ganz schlecht dafür und so. Und das sind so Dinge, die im Film ja sehr, sehr wichtig sind und die man vielleicht noch nicht so in ihrer emotionalen Wucht erfassen kann, wenn man selber nicht ein Kind hat, so blöd es klingt. So, und jetzt habe ich ihn nochmal gesehen und ey, ich war verliebt. Ich war so begeistert. Das ist so ein toller, also wahnsinnig mitreißend inszenierter und gut gespielter Film, der in den paar unheimlichen Sequenzen, die er hat, ist ja dann auch wirklich richtig unheimlich. Also so ein einfaches Klopfen von außen an die Tür und ich krieg Gänsehaut so. Irgendwie haben schon 1000 Filme gemacht, aber irgendwie schafft es dieser Film, dieser Szene noch so ein bisschen Grusel rauszupressen. Ja, und also, ne, daran ändert sich natürlich nichts. Babadook ist ein Metaphern-Horrorfilm und ich finde, vielleicht hätte er die Metapher auch noch ein bisschen eleganter einflechten können. Also ich bin kein Fan von der Anfangsszene, die im Prinzip mit der ersten Szene ist schon klar, worum es in The Babadook geht. Und das finde ich so schade, weil hätte Jennifer Kent sich da zurückgenommen und die erste Szene einfach rausgelassen, ich glaube, dann hätte mich der Film von Anfang an noch eher begeistert und näher gepackt. Aber trotzdem, unterm Strich, ich bin voll froh, dass ich ihm nochmal eine Chance gegeben habe, weil er mir jetzt wirklich richtig, richtig, richtig gut gefallen hat. Das war sehr schön. Und anderes Beispiel, das liegt schon viel, viel länger zurück, aber das ist tatsächlich Sleepy Hollow. Ich habe damals, wann kam Sleepy Hollow raus? 98, 99?
Ja, kann ich glaube auch 98, ne? 97 so, ja.
Irgendwie so in dem Dreh. Und ich weiß noch, ich war noch in Münster und bin da einmal die Woche zur Sneak gegangen und da lief Sleepy Hollow. Und ich kam raus und ich war enttäuscht. Ich bin ja? wirklich, also ich bin vom Glauben abgefallen. Ich konnte damit gar nichts anfangen. Guck mal, ich war zarte, weiß ich nicht, 17, 18, 19 Jahre alt. Ich habe gar nicht verstanden, was Tim Burton mit Sleepy Hollow eigentlich wollte. Okay. Ich hatte nur als abstraktes Konzept wusste ich, dass es sowas wie Hammer-Horrorfilme gibt.
Yeah.
So jetzt 20, 30 Jahre später, wo ich viel mehr gesehen habe, wo ich auch die ganzen Hammers nachgeholt habe, jetzt sehe ich Sleepy Hollow und ich check sofort, was Tim Burton damit wollte. Nämlich eine Ehrerbietung und eine Verneigung vor den guten alten Hammer-Horrorfilmen, aber noch mit so einer gewissen eigenen Handschrift. Und jetzt mittlerweile, ey, ich liebe Sleepy Hollow. Sleepy Hollow ist für mich so ein Comfy-Film. Ich kann den immer anmachen. Der ist wie eine Kuscheldecke und eine Tasse Kakao. Wirklich. Das ist was für die Seele. Da fühle ich mich gut. Ich habe direkt ein gutes, warmes Gefühl. Die Ausstattung ist fantastisch. Auch hier, der ist super gespielt. Der macht genau da Spaß, wo er Spaß machen muss. Und wie Babadook in den Szenen, wo er unheimlich sein muss, wirkt die Unheimlichkeit auf mich viel besser. Ey, diese Szene, dieser Flashback, wo der junge Johnny Depp vor dieser eisernen Jungfrau steht, wo seine Mutter, glaube ich, drin ist, und dann geht die auf und seine durchbohrte tote Mutter fällt ihm so entgegen und ein Schwall von ihrem Blut ergießt sich über ihn. Alter, das ist so eine Hardcore-Horror-Szene. Ich habe das damals gar nicht wertschätzen können. Jetzt denke ich, ey, Dude, Alter, was geht ab?
Metal as fuck.
Ja, ey, das ist wirklich fucking metal as fuck, ey. Ey, deswegen, also ich kann immer nur plädieren, so kein Mensch hat Zeit, wie jeden Film seines Lebens 2-3 Mal zu gucken. Aber es gibt manchmal wirklich so Filme, so nach ein paar Jahren oder sogar Jahrzehnten, wenn sich vielleicht auch die eigenen Lebensumstände ein bisschen verändert haben, wenn man ein bisschen älter ist, ein bisschen mehr irgendwie Erfahrung im Leben gesammelt hat. Dann wirklich, ihr werdet überrascht sein, wie anders manche Filme auf einmal auf euch wirken. Im optimalen Fall natürlich werden sie besser. Es gibt natürlich auch Filme, da ist dann das Gegenteil der Fall. Ne? Beim ersten Mal super geil, beim zweiten Mal guckst du und denkst, hey, was war das denn für ein Scheiß? Wie konnte ich das denn jemals gut finden? Aber das sind so die beiden Beispiele. Da war ich sehr froh, dass ich die irgendwann nochmal geguckt habe und jetzt sind sie in die Riege meiner Lieblinge gewandert.
Bei mir ist das so, dass ich Filme zum Teil 4-mal gesehen habe, aber mit einem Abstand von 10 Jahren oder 5, 6, 7 Jahren und die jedes Mal, natürlich war es kein anderer Film, aber unterschiedlich auf mich gewirkt haben. Also das ist oft, also es ist ganz stark damit verbunden, an welchem Punkt im Leben man sich befindet. Kinder sind da natürlich ein ganz großer Faktor. Ja, absolut, kann ich dir da nur zustimmen. Ja. Ich persönlich mag ja Elevated Horror am allermeisten. Ich kann das andere nicht mehr sehen. Also ich verstehe das schon, wenn das sich gezwungen anfühlt und wenn man unbedingt da eine Aussage rein... Das ist klar, das bockt nicht. Aber den 100. Slasher mit irgendeiner komischen Maske und einem Messer im Kopf, das ist das, was ich am leidesten bin, sozusagen. Ne? Und ich mag das schon so, wenn man gesellschaftliche, interessante Themen so irgendwie verpackt, dass die dann so verdeutlicht werden, so, was ja eigentlich bei Horror immer der Fall war. Und wenn es in den 50er Jahren die Angst vor der Wissenschaft war, ne, und den Monsterfilmen und alles.
Ich glaube, man merkt halt, dass es gut geworden ist, wenn man nicht das Gefühl hat, es war erst die Metapher,
ja,
da,
richtig,
und dann wurde um die Metapher ein Film rumgesponnen, sondern dass im besten Falle beides Hand in Hand geht. Und ich finde auch, ein guter Metaphern-Horrorfilm würde von der Machart, von der Inszenierung, von dem Feeling, das er aufbaut, auch funktionieren ohne die Metapher. Wenn man merkt, der Film funktioniert wirklich nur damit, dann finde ich es auch nervig, weil dann wirkt es so gewollt. Dann wirkt es so, ein Regisseur oder beziehungsweise ein Autor hatte die Idee für ein moralinsaures Thema und hat sich aber überlegt, wie verpacke ich das denn in einem Horrorfilm. Und das, finde ich, merkt man immer. Man merkt immer, wenn die Botschaft das eigentlich Wichtige ist, aber dafür der Horror eben hinten anstehen muss. Und im besten Fall, und das ist auch, um da wieder darauf zurückzukommen, bei Together, da hat der Regisseur auch immer wieder gesagt, so, es ist beides so Hand in Hand entstanden. Und ich finde, dass man das da auch merkt. Und wieder von Together zurück zu Babadook, komm wieder dazu. Babadook ist auch wieder ein australischer Film, hat auch, aha, wieder was mit Kindern zu tun. Was ist denn da los in Australien? Ich verstehe es nicht.
Ja.
Übrigens, was auch durchaus einen Anteil daran hat, wie man einen Film findet, wenn man ihn ein wiederholtes Mal sieht, ist, finde ich auch, weil man seine eigenen Erwartungen jetzt einzuschätzen weiß. Also bei mir, ja, wäre ein Beispiel für einen Film, ich bin aus dem Kino sehr ernüchtert gekommen, das war damals das Suspiria Remake von Luca Guadagnino, weil im Vorfeld diese, haben alle gesehen hier, ja?
Ja. Ja. Nee, habe ich nicht gesehen.
Ach ja, stimmt, du hast den ja immer,
ja,
noch nicht gesehen.
Ja, den muss ich unbedingt noch mal gucken. Aber ich merke natürlich jetzt im Laufe der Jahre, dass der Herr nicht mein Lieblingsregisseur ist. Da werde ich nicht warm mit dem Mann.
Dito, absolut. aber da ist ja im Vorfeld diese Spiegelszene, die ist ja so durchs Internet gegeistert. Oh, das ist so krass und was man da sieht und alles so brutal und das Schlimmste, was ihr jemals gesehen habt. Und irgendwie hat das dann dafür gesorgt, dass ich in Suspiria rein bin und gedacht habe, das wird jetzt der krasseste Horrorfilm aller Zeiten, weil mir das Internet das suggeriert hat, was das Internet bei Horrorfilmen sehr gerne macht. Mhm. Also ich finde, das Horrorgenre ist ganz, ganz gefährlich anfällig dafür, dass so überambitionierte Hypes entstehen, die nur 1% der Filme dann auch wirklich einlösen kann. Und Suspiria ist dem Hype, finde ich, dann so ein bisschen, also ist auch mit einem Hype einhergegangen. Der Film erzählt aber, finde ich, deutlich mehr eine Geschichte und setzt deutlich mehr als auf Atmosphäre, als dass er jetzt groß irgendwie schockt. Also er schockt auch, aber nicht durch oberflächlichen, nicht dadurch, dass nur diese, dass nur so Szenen da sind wie eben diese Ballsaal-Spiegelszene. Und ich habe den jetzt noch zwei weitere Male geguckt und jedes Mal habe ich mich dabei mehr mit dem anfreunden können, was er mir am Ende gegeben hat, weil ich plötzlich wusste, wenn ich mir Suspiria angucke, kriege ich nicht das, was mir der Hype suggeriert hat, sondern ich kriege das, was der Film am Ende geworden ist. Und umso besser kann ich mich halt darauf einlassen. Deshalb bin ich total froh, dass ich einen Film wie Suspiria nochmal geguckt habe, weil ich den im Nachhinein für seine ganze durchgezogene Vision, die Guadagnino hat, die ja komplett weggeht vom Original, den sehr, sehr zu schätzen weiß. Gegenteiliges Beispiel, ich habe vor ein paar Tagen nochmal Companion gesehen. Ich möchte jetzt gar nicht zu sehr spoilern, weil der Film ja nach 20 Minuten diesen einen Twist hat und ist schon cooler, wenn man den Film genießen kann, ohne vom Twist zu wissen. Aber ich habe dann beim zweiten Mal gucken gemerkt, ja, okay, ich habe den beim ersten Mal gucken nur cool gefunden, weil der Twist bei mir funktioniert hat. Und sonst hat er leider nicht wirklich viel, womit er noch irgendwie punkten kann. Deshalb war der halt beim zweiten Mal gucken längst nicht mehr so cool wie beim ersten. Und da merkt man, finde ich, auch häufig dran, gerade bei Twist-Filmen, wenn die beim zweiten Mal nicht mehr funktionieren, dann ist das so ein One-Trick-Pony. Dann ist das nichts, was lange hält. Und ich finde leider, Companion ist so ein Film. der also, hält dem zweiten Mal gucken nicht stand.
Dazu muss ich sagen, ich wusste, als ich im Kino war, schon den Twist. Und bei
ja,
mir hat der
damals, haben wir ja damals besprochen, genau.
Ich wollte nur lesen, worum geht's in dem Film eigentlich. Wenn er wieder auf Englisch ist, verstehe ich nichts. Dann habe ich schnell vorher noch geguckt und gedacht, nein, ich Arschloch. Hoffentlich kommt das jetzt schon bald raus, damit ich nicht den ganzen Film da sitze und denke so, ich weiß es doch schon. Und naja, ich glaube, nach 12 Minuten kommt der Twist. Also ich mochte den ja sehr, aber ich gucke auch nicht alle Filme 2-3 Mal. Ich finde, ein Film muss vor allem das erste Schauen aushalten. Das zweite ist dann ein Goodie hinten drauf. Würde ich so sehen, so. Aber es ist ja, empfindet ja jeder anders. Ich weiß es nicht. Also ich habe auch irgendwie gar nicht die Zeit, die Filme so oft zu gucken. Ich gucke dann in der Zeit, wo ich dann einen nochmal gucken könnte, gucke ich lieber einen, den ich noch nicht kenne. Sonst komme ich da nicht mehr hinterher.
Ich muss sagen, ich habe Companion noch nicht gesehen. Ich will ihn noch nachholen. Aber ich glaube, selbst einfach nur durch das Poster allein zu wissen, was der Twist ist.
Ja, der Twist kommt nach 12 Minuten. Das ist nicht so wild.
Ja, okay. Aber weil ich dachte, das Poster ist schon sehr offensichtlich.
Ja.
Ja, das dachte ich nämlich auch. Lustigerweise, Antje, bei mir ist es, bei beiden von dir genannten Filmen ist es genau andersrum als bei dir. Weil bei Companion, ähnlich wie Kolja sagt, also da habe ich auch mitbekommen, dass alle von so einem Twist rauen und so, ja, am besten weißt du gar nichts und guck dir auch den Trailer nicht an. Wirklich. Und ich habe dann nur aufs Poster geguckt und ich dachte, ja, Moment, ist jetzt der Twist in Anführungszeichen, ich will es jetzt nicht sagen, für die 3 Leute, die ihn noch sehen wollen, aber ich meine, das Poster zeigt mir doch, was der Twist
ist. Exakt.
Ja, so, ja. So, und wenn ich dann wie 1 und 1 zusammenzähle, ja, also deswegen habe ich nicht ganz verstanden, warum wir alle so wie flüsternd versuchen, diesen Twist geheim zu halten. Und als ich den dann gesehen habe und dankenswerterweise dieser in Anführungszeichen Twist sehr schnell kam, wie ihr auch schon gesagt habt. Also da konnte ich dann tatsächlich eher noch das wertschätzen, was der Film mir gezeigt hat. Ich fand den jetzt auch nicht sensationell. Ich fand, das war so filmisches Fastfood. Aber in dem speziellen Fall fand ich ihn, glaube ich, noch besser, als ich befürchtet habe, weil er eben sich nicht an einem Twist aufhängt, der sowieso jedem wie klar ist, der wirklich einfach nur mal sich die Werbekampagne anguckt. Und bei Suspiria, das ist echt interessant. Also Antje, ich habe das, was du gesagt hast, ich habe das auch schon oft gehört und das ist ja auch völlig legitim und ich kann das auch rational, argumentativ kann ich das nicht aushebeln, aber bei mir hat Suspiria von Anfang an, der hat so wahnsinnig gut funktioniert. Ich war absolut begeistert. Also wirklich, ich habe diesen Film gesehen und ich dachte, ich glaube, ich habe sogar in mein privates Filmtagebuch geschrieben, sowas wie, darf man sagen? Ich glaube, ich finde den besser als das Original. Und bis heute, ich habe den jetzt auch 3-mal gesehen und ich habe den auch meinen Eltern gezeigt so und ich habe den mitgebracht, ey, wir gucken heute am Suspiria und so. Und ich bin immer wieder überrascht, wie wahnsinnig gut bei mir der funktioniert. Vor allem, was ich am wenigsten gedacht hätte, am Ende, ich wurde richtig emotional. Also ich will jetzt nicht ins Detail gehen, weil irgendwie, ne, es gibt ja viele Leute, die wollen den vielleicht nochmal sehen. Aber es gibt so 1-2 Figuren, über die erfahren wir dann auch viel und deren Geschichte endet auf eine gewisse Art. Und ich hätte es nicht gedacht, aber ich hatte Tränen in den Augen beim Remake von Suspiria. Und wenn wir uns mal ans Original erinnern, also das ist ein geiler Film, ne? Aber emotional macht er ja gar nichts mit einem. Das ist ja nur ein surreales und sehr wildes Spektakel. Und dafür ist er auch absolut geil. Aber was Guadagnino dann mit dem Remake gemacht hat, das fand ich wirklich extrem beeindruckend. Und ich muss sagen, also, weiß ich nicht, von Bones and All war ich jetzt auch nicht so dermaßen gekickt. Aber Challenge
fand ich
ganz
richtig scheiße, tatsächlich.
Ja, ich auch.
Ich,
ja.
Ich war 5 Minuten drin und da wusste ich, das wird nichts mehr.
Ja, na gut.
Und ich hatte, also den fand ich so scheiße, oh Gott.
Ja, ich glaube, den haben wir auch ziemlich früh besprochen, Kolja, bei uns, ne? Und also scheiße fand ich ihn jetzt nicht, aber ich fand den irgendwie, also hätte da jetzt nicht Guadagnino drüber gestanden, glaube ich, ja, hätte ich jetzt auch wenig Anreiz gehabt, mir den extra im Kino anzugucken. So, deswegen, es ist einfach nur, es ist ja spannend, wenn man, hier sitzen so 4 Leute, 4 Horrorfans und wie unterschiedlich da doch manchmal die Meinungen sein können. Das ist ja unendlich faszinierend.
Lieb's.
Ja, ich konnte bei Bones and All ich konnte mit den beiden überhaupt nicht connecten. Ich fand die mega unsympathisch, wie sie da die Leute killen und wegfuttern und sich aber so instamäßig geil präsentieren, hat mich aggro gemacht.
Ja, mich auch. Aber wir sind jetzt auf einer Wellenlänge, Wolf, was Suspiria angeht. Ich würde den jetzt auch in meine, also in die Top 10 der besten Horrorfilme der letzten 10 Jahre packen.
Ja,
auf jeden Fall.
Ja,
nur wenn du kennst, oder ihr kennt das ja, so diese Hypes, die über Twitter früher oder über Insta oder über TikTok entstehen,
ja, klar.
Die in den allermeisten Fällen ist das diesen Hype leider nicht wert. Und da kann dann ja leider, also die ganzen Verleiher, die ganzen Studios, die lecken sich ja die Hände nach diesen Hypes. Die wollen ja, dass ihre Filme diese Hypes kreieren. Deshalb wird auch die Werbekampagne immer mehr auf Social Media abgestimmt und immer krassere Szenen im Vorfeld geteilt und so weiter. Aber für Horrorfans, die sind eigentlich, ich spreche jetzt erstmal für mich, aber ich kann mir vorstellen, dass ihr da einstimmt. Wir sind mittlerweile eigentlich instant genervt, wenn ein Horrorfilm schon wieder ein Hype lostritt, weil wir genau wissen, wird wahrscheinlich doch nicht der gruseligste Film aller Zeiten. Ja.
Siehst du, bei und
Grusel
deswegen,
sowieso.
Deswegen hatte ich auch leider meine Probleme mit Bring Her Back, weil mir da wieder mal genau das passiert ist. Und Antje, du hast auch schon gesagt, du hast das Stichwort Messer erwähnt und so in meiner Wahrnehmung, alle, die Bring Her Back gesehen haben, kamen raus und meinten, boah, der ist jetzt aber mal wirklich richtig hart. Also Talk to Me war ja ganz nett, aber der ist jetzt alter Schwede, boah, der ist jetzt mal so richtig krass. Und da denke ich mir schon, ja, okay, warten wir mal ab. Und dann habe ich es gesehen und ich fand das irgendwie alles für Horrorfans bekömmlich, aber ich habe da jetzt wenig gesehen, was mich da in den Sitz gepresst hätte, aber so klang das schon die ganze Zeit wieder. Und jetzt auch wieder hier bei Weapons, ne? Weiß nicht, auf Bloody Disgusting oder auf einschlägigen Horrorseiten kannst du dir jetzt schon wie die krasse Szene aus dem Film angucken, also jetzt schon mal als Sneak Peek, als Teaser und ich denke mir, ja Leute, jetzt kommt ihr schon wieder mit der krassen Szene im Film. Das heißt, alle warten nur auf die Szene, dann dauert die wahrscheinlich 4,5 Sekunden, geht ganz schnell vorbei, ist völlig irrelevant für den gesamten Film und alle sind enttäuscht, weil sie dachten, okay, darauf haben wir uns jetzt gefreut.
Ja, wie bei deswegen, Terrifier 3.
Wie bei Terrifier 3, genau. Also ich bin da voll bei euch. Mittlerweile, so wenn diese krassen Hypes losgehen und ey, Alter, das hast du noch nicht gesehen und jetzt ist aber wirklich mal die neue Ära des Horrors angebrochen, da denke ich, ja, Leute, ja, kommen wir alle mal ein Stück runter, wir gucken uns das erstmal an und dann reden wir weiter.
Ja. Ich finde es gerade bei Grusel ist es echt extrem. Dann heißt es immer, jetzt auf Netflix, der absolute Schocker. Die Leute haben ihn direkt nach 5 Minuten ausgemacht, weil es so gruselig ist. Und dann denkst du, boah, Leute, ey, wir haben auch echt ein paar andere Gruseldinger schon gesehen. Und das ist doch jetzt nicht so der Burner hier. Also, ja, ich meine, Grusel ist ja auch sehr subjektiv, muss man sagen. Ist ja was Feinfühliges. Jeder gruselt sich ja vor, manche haben ja auch Angst vor Slashern, die mit Messern hinter einem herrennen, irgendwelche Killer. Das interessiert mich zum Beispiel gar nicht. Also, abgesehen vom Genre, was ich auch mal gucke, ich habe ja eben schon gesagt, aber dieser Thrill, dass jetzt einer mit einem Messer hinter mir her ist, der kickt mich gar nicht so oft.
Also ich glaube gerade...
Dieses Angstgefühl nicht.
Gerade bei Netflix, ich kann mir gut vorstellen, dass ganz viele Leute nach 5 Minuten Film ausmachen, aber dann nicht, weil er so besonders gruselig war, sondern weil es wieder mal so eine Netflix-Produktion ist, wo du denkst, okay, Leute, alles klar, schon wieder 140 Millionen die Toilette runtergespült.
More like Netflix,
Ja, genau, Next, richtig, war ja auch so ein Ding.
Jetzt haben wir ja über die ätzenden Horror-Hypes gesprochen, mit denen auch gerne Filme einhergehen, die diese Hypes nicht wert sind. Aber wir haben euch beide, Wolf und Kolja, ja im Vorfeld gebeten, macht euch doch mal bitte Gedanken um eure Top 5 Lieblingshorrorfilme aller Zeiten. Und das ist richtig ätzend, so eine Frage gestellt zu bekommen, absolut. Das weiß ich. Und man könnte sich ja, unser Eins könnte sich ja niemals festlegen auf eine Top 5. Weil es viel mit Tagesform zu tun hat, weil ich vielleicht morgen mehr Bock auf Film X habe als heute. Deshalb würde Film X heute nicht auftauchen in meiner Top 5, aber morgen schon und so weiter. Das ist ja auch immer, in Bewegung. Aber zum Zeitpunkt, als ihr eure Liste erstellt habt, habt ihr euch für eine Top 5 entschieden, im besten Fall. Und damit das hier nicht zu lange dauert, haben Thilo und ich das einfach mal nicht gemacht. Schon allein, damit wir es nicht müssen. Genau, auch aus Selbstschutz. Aber ihr beide dürft eure Top 5 jetzt gerne mal abwechselnd vortragen und gerne auch so ein bisschen begründen, werdet ihr sowieso machen, warum es denn die Filme geschafft haben und andere nicht.
Und ich finde, dass wir erst von beiden den Platz 5, dann von beiden 4 und so arbeiten wir uns vor.
Genau.
Ich weiß ja schon, was bei Wolf nicht drin ist, weil ich heute zufälligerweise sein Review zu meinem absoluten Lieblingshorrorfilm of all time gelesen habe.
Das tut mir leid.
Ja. Evil Dead hat er heute ganz schön in die Pfanne gehauen.
Ja, Moment,
nein,
Moment,
du magst ihn. Ich weiß, ich will dich jetzt nur ein bisschen ärgern.
Ja,
Du hast ja auch mit allem recht, was da steht. Aber für mich ist das natürlich total subjektiv. Und ich bin da ganz harter Verfechter und super Fan des Films. Weil ich habe es hier ja auch schon erzählt, das war mein erster harter Horrorfilm damals zu der VHS-Ära. Und das Unperfekte ist für mich ein Pluspunkt, sagen wir es mal so. Und dieser wahnsinnig entfesselte Kreativität, die da auf einen niederprasselt, ob das nun Sinn macht oder nicht. Aber darum geht's hier jetzt überhaupt nicht. Wir möchten nämlich jetzt eure Top 5 hören und wer möchte jetzt anfangen?
Ja, Kolja ist ja heute der große Anfänger.
Der große Anfänger.
Ja, ich kann leider nicht so deinem Plan folgen, Tilo, ganz einfach, weil, wie Ansi schon sagt, so Top 5 Liste finde ich immer semi zum Kotzen, so, weil
ja, klar.
Bei mir ändern sich auch Meinungen halt einfach immer konstant, so, Filme wandeln sich mit der Zeit, hatten wir ja gerade erst, so,
ja.
Und auch die Stellenwerte für mich so irgendwie, die Filme haben, die wachsen oder schrumpfen so mit der Zeit, deswegen, ich glaube, so eine richtige Zahl dahinter würde ich gar nicht packen. Ich könnte jetzt vielleicht irgendwie versuchen, so 5 Filme zusammenzusuchen, die auf jeden Fall am einflussreichsten waren und die mir auf jeden Fall mit am meisten bedeuten, aber ich könnte jetzt nicht sagen,
ich würde dich einmal unterbrechen, weil ich einmal noch von beiden von euch wissen möchte, habt ihr schon mal in eurer Sendung so eine Top 5 oder Top 10 gemacht oder haben wir jetzt sozusagen die Premiere, die Top 5 von den beiden Horror-Podcastern hier in unserer Sendung präsentieren zu dürfen?
Hatten wir tatsächlich noch nicht gehabt.
Toll.
Bisher. Aber
ja,
ich glaube,
jetzt,
vielleicht
jetzt
sind wir doch in einem ähnlichen.
Ja,
genau.
Also ein Superlativ.
Ja. Ich werde da jetzt keine Zahl irgendwie hinterpacken und alle, die ich jetzt erwähne, kann ich auch leider, wie gesagt, nicht sagen, dass der eine jetzt mehr Stellenwert hat als der andere, aber ich nenne jetzt einfach mal als erstes direkt einen und das ist Alien, der originale Alien. Klingt jetzt super lame vielleicht, aber der hat echt so viel für mich irgendwie noch so geöffnet, so an Sci-Fi, Horror. Ich gucke den immer noch extrem gerne. Ich liebe einfach irgendwie alles an diesem Film, so wie die Sets aufgebaut sind. Einer der wenigen wirklich starken weiblichen Hauptcharaktere in Horrorfilmen. Wir hatten gerade erst das Gespräch wegen I Know What You Did Last Summer, wo das irgendwie so extrem erzwungen ist. Und bei Ripley kann man einfach sagen, fuck yeah, so die hat ihren Stellenwert so in der Horror-Main-Character-Story echt verdient. So. Und ich finde Alien einfach super verdammt nochmal geil. Und das Design der Xenomorphs ist einfach eines der coolsten Designs, die es auf dieser Welt gibt.
Das Blöde ist immer, wenn Kolja Alien erwähnt, dann kommt irgendwann der Satz, ey, wir müssen nochmal die ganz große Alien-Retrospektive machen.
Mann.
Wo ich denke, ja, müssen wir? Okay, wer hat wann wie Zeit dafür? Jetzt mal ganz ernst. Wie viel, wenn man alle Filme aus dem Alien-Universum gucken würde, also auch mit Alien vs. Predator und so, da sind wir bei, was, 8, 9, 10 Filmen jetzt mittlerweile oder was? Bald kommt
ja
auch die Serie hier, Alien on Earth.
So 8, glaube ich schon, ja.
Ja, irgendwie sowas.
Kinders, wir haben es gemacht für unsere Zuhörer. Wir haben uns reingezogen letzten Sommer für Romulus. Wir eine Stunde Horror an der Stelle, sei es nochmal erwähnt, haben diesen Service natürlich geliefert.
Also wir Horror haben uns alle Twilight-Filme angeguckt für unsere Hörer.
Das ist hart. Das ist Horror.
Das war auch
das
Horror.
Nein, also ich wollte damit natürlich nicht sagen, dass wir das niemals machen würden, aber dann wisst ihr ja auch, dass das irgendwie auch immer ein ganz schöner Brocken ist, ne? Bei
ja, klar.
Euch war's jetzt
ja,
die Alien-Reihe
ja,
und
ja, klar.
Kolle hat ja gesagt, wir bei uns, wir haben Twilight schon geguckt, wir haben alle Saw-Filme geguckt und ich glaube noch irgendwas, was mir gerade nicht einfällt. Also das macht ja auch immer großen Spaß, ich schreibe dann auch gerne mit irgendwie Trivia-Fakten oder meine Lieblingsszenen oder was, aber das ist ja dann auch echt immer eine Mammutaufgabe. Deswegen, Leute, ne, wir machen irgendwann auch Alien und dann kann ich mir erst eure Folge dazu anhören, damit ich mich nicht von euch beeinflussen lasse.
Das ist richtig so, weil ich habe eure Saw-Folge nämlich auch erst gehört, nachdem wir es gemacht haben. Und ihr habt das viel ausführlicher gemacht, aber ich habe beide Folgen so weggesaugt. Das war wirklich, das war ein kleines Podcast-Meisterwerk, ganz ernsthaft. Das meine ich jetzt wirklich so. Weil es nicht so leicht ist, sich die einzelnen Details bei Saw so zu merken. Und das habt ihr alles super besprochen. Und also da muss ich sagen, das war echt sensationell.
Ja, aber das ist wie wenn du für eine Klassenarbeit übst und paukst dir was drauf und sobald du es geschrieben und die Arbeit abgegeben hast, hast du aber auch alles sofort wieder vergessen. Da musst
klar,
du dann frag mich jetzt mal irgendwas, welche Falle in welchem Saw-Film vorkommt.
Ja, das ist klar. Ja. Man arbeitet auf den Punkt hin.
Ja, genau. Ja, auf Abruf. Okay, pass auf, dann ziehe ich mal nach. Ich finde es ähnlich wie Kolja. Ich weiß nicht, ob ich sagen würde, Platz 5 ist dann wirklich auf dem letzten Platz und der ist ein bisschen schlechter als Platz 4. Also ich nenne euch jetzt 5 Horrorfilme, aber ob das jetzt genau das Ranking ist, weiß ich nicht. Dann nenne ich jetzt auch mal einen Film, glaube ich, der die Leute spaltet, aber zu dem wahrscheinlich die meisten eine Meinung haben. Und das ist für mich Paranormal Activity. Das ist einer der ganz großen und einflussreichsten und stilbildenden Horrorfilme, die mir persönlich auch also so einen krassen Eindruck hinterlassen haben, wie es wenig Horrorfilme danach und davor gemacht haben. Also das ist, glaube ich, leider muss man fast sagen, ein Produkt seiner Zeit. Also ein Found-Footage-Film, der so tut, als wäre das echtes Material von echten Leuten, die wirklich im Wald verschwunden sind. Und das sind hier ihre letzten Aufnahmen und die kommen ins Kino und alle gruseln sich irgendwie so bis ins Mark. Das würde heute natürlich nicht mehr gehen. Also mit so einer Kampagne brauchst du keinen mehr kommen. Da schreit jeder sofort, ah, inszeniert, fake. Das glaubt doch kein Mensch. Das ist wie so eine virale Aktion, so bla bla bla. Aber damals, die allerwenigsten Leute waren jetzt wie jeden Tag sehr souverän im Internet unterwegs. Da hat man sich sowas tatsächlich noch einreden lassen und die Werbekampagne hat funktioniert und Leute dachten wirklich, das wäre echt. Und ich kann mich erinnern, dass ich damals im Kino gesessen habe, in so einem kleinen, gammeligen Berliner Scheißkino, wo vielleicht 4 Leute im gesamten Saal gesessen haben. Und das war wirklich, also ungelogen, das unheimlichste und verstörendste, glaube ich, was ich da in meinem Leben gesehen habe. Diese Endszene, wie wir Mike sehen, der mit dem Gesicht einfach zur Wand steht und wir sehen nur seinen Rücken und Heather schreit und auf einmal kippt die Kamera um und es wird dunkel und das war's. Und dann laufen noch ein paar grisselige Credits ohne Musik und dann geht das Licht an und du denkst, Alter, was habe ich denn jetzt hier gesehen? Waren das jetzt wirklich die letzten Aufnahmen von Leuten und die sind jetzt weg und tot? Was ist passiert? Also das fand ich wahnsinnig, wahnsinnig unheimlich. Hat ja völlig zu Recht dann einen globalen Mega-Hype ausgelöst. Einer der profitabelsten Horrorfilme aller Zeiten. Ich weiß aber auch, dass nicht alle Leute mit dem was anfangen können.
Ich habe aber mal eine Frage, weil du hast Paranormal Activity gesagt oder meinst du jetzt Blair Witch
Project? Entschuldigung, sorry. Sehr gut. Ja,
weil ich meine, weil ich bin die ganze Zeit in dieser Wohnung und den Treppen und du redest ja von, beschreibst, jetzt, ja, alles klar.
Jetzt fragen sich Leute seit 3 Minuten, wovon redet der Typ? Ja, ich meine,
Welcher Teil war das jetzt von Paranormal Activity?
Ich meine Blair Witch Project, genau, die 3 Leute im Wald. Aber Paranormal Activity mit leichten Abstrichen hat aber dann ein paar Jahre später bei mir tatsächlich nochmal eine ganz ähnliche Wirkung gehabt.
Ja, also absolut. Den finde ich auch super.
Ey, ich bin ein Sucker für Found Footage. Ich finde das einfach geil. Ich weiß, da gibt's auch eine Menge Dreck. Aber wenn das gut gemacht ist, ey, das kriegt mich immer so dermaßen. Und Paranormal hat mich auch sehr gekriegt. Aber an die Wirkung von Blair Witch Project, ich sag's nochmal, danke für den Hinweis. Blair Witch Project war für mich tatsächlich also ein ganz, ganz einschneidendes Horror-Cook-Erlebnis. Deswegen musste er definitiv in meine Top 5.
So, komm, wir haben wieder. Dann kommen wir zu Platz 4.
Ja.
ich habe witzigerweise, wir haben es vorher nicht abgesprochen, aber ich habe bei mir tatsächlich stehen Blair Witch Project / Paranormal Activity.
Ach komm.
Also weil die beiden halt einfach für mich so dieses Found Footage Ding so zementiert haben für also zu einem Genre, worauf ich einfach Bock habe, was irgendwie worauf ich abfahre, weil ich mir diese Machart gefällt mir einfach so. Ich muss halt mit Wolf mitziehen, haben wir ganz oft schon drüber gelabert, aber dieses so etwas echt wirken lassen auf diese Weise, das, keine Ahnung, es hat irgendwie funktioniert und meine Fresse, ich muss es echt zugeben, damals Paranormal Activity das erste Mal mit Kopfhörern schön im Dunkeln irgendwie gucken, das hat einem, also bei mir hat das gewirkt. So, ich habe danach echt nicht so gut geschlafen und das habe ich eher selten bei anderen Filmen gehabt und deswegen Paranormal Activity ist definitiv irgendwie ein Film, der sich bei mir sehr, sehr hart eingebrannt hat. Die Welle, die danach dann losgetreten wurde mit den ganzen Filmen, die versucht haben, so zu sein, das hat dann natürlich nicht mehr so ganz funktioniert, so, aber ich habe die trotzdem irgendwie alle ganz gerne geguckt, weil ich aber gemerkt habe, so, das Genre gefällt mir irgendwie, das ist ganz, ganz cool. Deswegen würde ich tatsächlich echt, auch wenn das vielleicht komisch wirken mag für manche, aber Paranormal Activity, den allerersten Teil, als eher sehr einflussreich für mich in die Liste packen, um jetzt mal einen anderen zu haben als Blair Witch Project.
Mhm. Ey, und ich weiß echt nicht mehr, wir haben uns ja schon mal drüber unterhalten, Colin, ne, wie es bei dir war, aber ich hatte auch das Glück tatsächlich damals, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, genauso wie du, im Dunkeln, Kopfhörer, Laptop, geil. Da habe ich zum Glück nicht den Kinocut gesehen, sondern die erste Schnittfassung, die ja nicht ins Kino kam. Und das war die, wo zum Glück nicht dieser scheiß Stream am Ende kommt mit dem Gesicht, der so richtig plump und doof ist. Also natürlich aus marktwirtschaftlicher Sicht war das genau richtig. Hat ja Steven Spielberg vorgeschlagen, den Film ein bisschen umzuschneiden, ne, weil irgendwie so, da das mögen die Teenies. Aber ich habe noch die ursprüngliche Fassung gesehen, wie der Regisseur es eigentlich wollte, der auf so eine ganz ruhige und deswegen total verstörende Art endet, wo ich glaube im Hintergrund einfach nur ein Licht ausgeht. So, ich fand das so motherfucking unheimlich, ohne Scheiß, es war einfach geil. Also da hatte ich echt Glück, dass ich gleich die beste Fassung gesehen habe.
Ja. Okay. Ja, top.
Okay, ach, damit ich wieder, oder was?
Damit bist du jetzt dran mit Platz 4, ja.
Pass auf, dann nenne ich jetzt es wird nicht viel origineller, aber ich muss ihn nennen, das ist, glaube ich, wahrscheinlich, ja, das Juwel für mich der letzten Sind wir noch im 10-Jahres-Bereich? Ah, ich sag's jetzt einfach. Hereditary.
Nee, das ist egal. Ihr könnt eure Top 5.
Okay,
ist
cool.
Top 5. Das
der kann auch von, alle Filme.
Du kannst auch Frankenstein von 1910 da reinpacken.
Ja, pass auf. Ey, da hab ich vielleicht noch was. Und ey, ihr habt's gerade an der ultra subtilen Reaktion von Kolja gemerkt. Vielleicht wollt ihr auch Hereditary nennen. Deswegen sag ich gar nichts dazu, außer, dass ich den wirklich unfassbar beeindruckend fand für ein Regiedebüt. Einer der ganz wenigen Horrorfilme, die ich wirklich wieder ernsthaft creepy und unheimlich fand, ohne dass der sich auf billige Jumpscares verlässt. Ich finde, der ist smart, der ist clever. Du hast nach dem Angucken, hast du sofort Bock, den nochmal zu sehen, weil du auf einmal alles checkst, wie das zusammenhängt. Fantastischer Soundtrack von Colin Stetson, den ich wahnsinnig gerne höre, wenn ich hier sitze und irgendwas für mich tippe. Toni Collette liefert eine Jahrhundertleistung ab, die überhaupt nicht gewürdigt wurde, wie so oft von der Academy und vom Mainstream, was eine schreiende Ungerechtigkeit ist. Deswegen kann ich nur sagen, Hereditary muss auf jeden Fall in meine beste Liste.
Ja, absolut nachvollziehbar.
Ja, dass Toni Collette damals übergangen wurde, ist einfach ein handfester Skandal. Anders kann man es nicht sagen bei den Oscars und so weiter. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass dadurch, dass Demi Moore mit The Substance so prominent war im letzten Award-Rennen, dass die Leute in der Academy jetzt vielleicht mal auf die Idee kommen, ihre Schauspielleistung auch irgendwie mal im Horrorbereich zu suchen. Also auch wenn du, Wolf, jetzt nicht ganz so angetan von Bring Her Back warst, aber Sally Hawkins in dem Film, die ist auch schon wirklich richtig, richtig stark, finde ich. Und wenn man sie jetzt, also wir sind uns wahrscheinlich einig, Bring Her Back wird die Academy nicht interessieren, einfach weil es ein australischer Horrorfilm ist und die Academy guckt nun mal in nur den seltensten Fällen über ihren Tellerrand hinaus so. Aber wenn es auch nur ansatzweise was gebracht hat, dass Demi Moore mit The Substance so prominent im letzten Rennen war, vielleicht können wir uns dann ja doch noch auf die eine oder andere Horror-Performance freuen, weil ich finde auch, dass Horror einfach generell viel mehr Aufmerksamkeit verdient, auch so, ich nenne es jetzt mal so, bei der breiten Masse, nicht im Sinne von, dass das hat mich gerade irritiert, Thilo, dass du da dein T-Shirt abgeklopft hast.
Ja, rat mal warum, Katzen.
Und damit meine ich jetzt nicht, ich meine, es gibt auch Horror, der die breite Masse erreicht, ein Conjuring, ein Insidious, das meine ich gar nicht. Ich meine nur, dass man irgendwie mal davon wegkommt zu sagen, Horror, das ist so das Genre für die abseitigen Leute. So, ich meine, mit The Substance, egal wie man jetzt zu ihm stand, ich weiß, hier treffen zwei Meinungen aufeinander in diesem Podcast hier, aber der hat schon dafür gesorgt, dass mal sowas wie Body Horror auch wirklich die breite Masse erreicht hat, einfach weil er so präsent war. Und ich fände es schon cool, wenn das auch in Zukunft bei mehr Filmen so wäre.
Total.
Und Hereditary ist da ein perfektes Beispiel für. Ich habe halt, wenn man überlegt, wann ist der? Ich glaube 2015, 2016. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn Hereditary heute rauskäme, dass die Academy offener dem gegenüber wäre. Mhm. Eigentlich braucht der Film noch mal so eine Renaissance irgendwie, weil es ist schon, ich finde auch, es ist einer der besten Horrorfilme überhaupt, nicht nur der letzten 10 Jahre, sondern generell.
Ja.
Ja, und also ich denke jetzt irgendwie auch an Filme zurück, die noch weiter in der Vergangenheit liegen. Wir denken mal zum Beispiel zurück an Misery von Rob Reiner und Kathy Bates, die da völlig zu Recht den Oscar für bekommen hat. Hätte auch kein Mensch mit gerechnet, aber das war nicht irgendwie einfach eine aus einer Sektlaune heraus oder weil irgendjemand in der Academy dachte, damit stellen wir uns jetzt bei den Horrorfilm-Fans gut, sondern also die Performance von Kathy Bates in Misery, die ist, glaube ich, unsterblich. Also ohne Scheiß. Mhm. Sprich mal einen x-beliebigen Fan auf Kathy Bates an. Du hast jetzt vielleicht irgendwie nur die wenigsten Filme von ihr gesehen, aber du denkst immer sofort an Misery. So, und deswegen, also ich freue mich tatsächlich, wenn es dann doch immer wieder die Ausnahmen gibt und jemand erkennt, dass eine Schauspielleistung erstmal vielleicht vom Genre abgekoppelt, aber erstmal einen Preis verdient, wenn sich da jemand reinhängt und was abliefert, was wirklich also noch Generationen später für Begeisterung sorgt. Und deswegen, ich gräme mich jetzt nicht mehr wegen Toni Collette und ihrer völligen Nichtbeachtung bei den Oscars, weil, also ich für mich sowieso entschieden habe, dass das jetzt wahrscheinlich die beste, gerade aktuell arbeitende Schauspielerin ist. Ich finde die einfach sensationell, die Frau. Und ich hoffe, die ist so selbstbewusst, dass sie einfach weiß, was sie kann. Und wir Fans wissen ja auch, was sie können. Und sie braucht ja diesen scheiß Oscar nicht. Aber trotzdem, eine nette Geste wäre es echt gewesen. Mhm. Ja. Okay.
Wow, ja, dann kommen wir ja jetzt schon zur Top 3, Kolja.
Ja, wie gesagt, Hereditary müssen wir damit ja quasi überspringen, weil das wäre ja auch mein Pick gewesen, weil ich kann deswegen, das machen wir jetzt einfach, glaube ich, um ein bisschen Zeit auch nochmal einzusparen, aber ich kann
exakt, wenn das jetzt dein Pick gewesen ist,
aber ich kann
schön,
exakt
das heißt
mit
doch,
allem
dass
mitziehen,
ihr eine,
was Wolf sagt.
Das heißt doch, dass ihr eine schöne Partneratmosphäre habt in eurem Podcast, wo ihr ähnliche Sachen präferiert.
Ja, also ich glaube, es kommt seltener vor, dass wir komplett konträrer Meinung sind. Ja. So. Aber dann versuchen wir da auch trotzdem irgendwie so auf die Punkte voneinander einzugehen. Ich glaube, mittlerweile ist das auch so ein kleines Meme, dass wir andauernd Hereditary erwähnen. Ich glaube auch letztens, erst in der letzten Folge hat jemand geschrieben, kommt Koya eigentlich auch 5 Minuten aus, ohne dass Hereditary erwähnt? Also Grüße an der Stelle, nein, komme ich nicht. Aber ich habe jetzt zumindest mal Wolf drüber reden lassen. Deswegen skippen wir damit praktisch meinen einen Punkt. Und gehe damit quasi zum nächsten. Das wäre nämlich der originale Halloween. Michael Myers hat sich einfach für mich in mein Herz gestochen. Damals, als ich zum ersten Mal Halloween gesehen habe, der Soundtrack, die Figur von Myers an sich so. Und ich weiß nicht, das ist auch vielleicht wieder so ein recht sicherer Pick, so neben Alien. Aber es ist für mich einfach ein absoluter Klassiker, den ich auch, der sehr, sehr viel einfach bewirkt hat bei mir, sehr früh. Ich habe den auch viel zu früh wieder gesehen und habe den auch ziemlich sicher nicht beim ersten Gucken komplett durchgeschaut, sondern es war eher so ein Ding, so lief gerade mal im Fernsehen und dann wurde es als Kind dann doch vielleicht ein bisschen zu creepy und dann musste ich mal pausieren und vielleicht habe ich ihn irgendwann nochmal fortgesetzt. Aber den originalen Halloween mag ich immer noch sehr, sehr gerne und ich denk immer gerne an die Zeit zurück, wo jetzt die Trilogie rausgekommen ist, hier die Neuauflage und Wolf und ich einfach immer kopfschüttelnd da saßen und einfach nur überlegt haben, was passiert da eigentlich und wir haben uns so tot gelacht, weil es so absurd und kacke war alles, was sie da besonders mit dem letzten Halloween gemacht haben. Aber da hab ich dann immer schön im Kopf dann noch so, es gab auch damals einen guten Michael Myers, einen guten Halloween. Das wäre tatsächlich einer meiner Picks.
Ja. Top. Und du, Wolf?
Keine Widerrede. Ja, ich bin auch, ich bin Mikey-Fanboy. Das ist, glaube ich, mein Lieblings-Filmkiller. Lustigerweise, dann habe ich jetzt auch was von John Carpenter. Und jetzt sind wir wirklich in dem Bereich eines meiner persönlichen Lieblinge. Also der wird auf keiner besten Liste auf diesem Planeten wird er jemals auftauchen. Und wahrscheinlich endlich jetzt genau das Kopfschütteln, was Colin und ich hatten, als wir die letzten aktuellen Halloween-Filme gesehen haben. Aber ich glaube, er ist in meinen Lieblings-Horrorfilmen, weil es, glaube ich, der erste richtige Horrorfilm komplett war, den ich in jungen Jahren gesehen habe. Das ist nämlich Fürsten der Dunkelheit von John Carpenter.
Oh, das ist doch ein Prinzfilm.
Prince of Darkness. Ich liebe diesen Film abgöttisch. Der hat einfach was mit mir gemacht. Das war so wie das erste Mal unsterblich verliebt zu sein. Also danach kam noch viel anderes, aber dieses erste Gefühl, das lässt sich, glaube ich, nicht reproduzieren. Das ist ein sehr weirder, ein sehr unrunder, ein ganz sperriger Film, der sich sehr viel Zeit lässt, wo man lange nicht weiß, worauf es hinausläuft. Es geht um eine Gruppe von Wissenschaftlern, die in den Kellergewölben einer Kirche so eine seltsame grüne Flüssigkeit in so einer riesigen Fiole finden, die sich permanent dreht. Und dazu kommt es zu seltsamen Begebenheiten. Also eine Mondfinsternis zieht langsam auf, Menschen in der Stadt verhalten sich komisch. Und sie kommen schnell dahinter, dass das offenbar wohl irgendwie der Antichrist ist. Also diese Flüssigkeit ist der Antichrist, die irgendwann dann zurück auf die Erde kommt. Und jetzt ist es dann so langsam soweit. Also dieser Film schafft das irgendwie, klassischen Horror und Spuk und so auch so eine leichte Belagerungsatmosphäre mit Wissenschaft, also mit quasi Quantenphysik und Elektromagnetismus und die erklären, warum Satan irgendwie diese physikalische frag mich nicht. Es ist super weird, es ist aber auch genau deswegen ist es unfassbar creepy, der hat ein paar wirklich so köstlich unheimliche Szenen. Alice Cooper spielt ein Penner, der mit einem Fahrrad jemand anderen erdolcht. Und ich finde, also dafür muss man den Film eigentlich schon gucken.
Und das ist Mary Buzinski aus Trio mit 4 Fäusten, den er da erdolcht.
Ach ja, stimmt, genau. Ja, ganz genau. Ja, stimmt, der etwas schmächtige Typ, ne, mit den schwarzen Haaren und der Brille. Ja, genau. Also wirklich ein Film, so ich kann mich jetzt nicht mit Leuten streiten, die dem absolut nichts abgewinnen können. Also der hat echt so seine Fehler. Das ist ein Liebhaberfilm. Aber ich glaube wirklich, das war der erste richtige Horrorfilm, den ich in jungen Jahren gesehen habe. Und ich kann mich erinnern, es gibt so eine Szene, da probieren 2 von unseren Wissenschaftlern aus der belagerten Kirche dann rauszukommen. Und diese zombifizierten Menschen nähern sich dann unseren Helden von links und rechts und sie kommen da doch nicht weg und schaffen es gerade in letzter Sekunde doch irgendwie wieder durchs Fenster zurück in die Kirche zu kommen. Ey, und das war mit meinen, weiß nicht, 8, 9 Jahren war es die spannendste Sequenz, die ich in meinem Leben gesehen hatte. Mein Herz hat geklopft bis zum Hals. Und das dauert vielleicht 10 Sekunden, wenn du den Film jetzt siehst. Ja, okay. So, und damals, das war das Krasseste. Ey, ja, also deswegen, John Carpenter ist, glaube ich, sowieso mein Lieblingshorrorfilmregisseur, der hat immer einen Platz in meinem Herzen und Prince of Darkness ist einer meiner unbesungenen Lieblinge.
Also ich habe den damals im Kino gesehen und war absolut zufrieden. Ich hatte ja ein paar Carpenters vorher schon geguckt und dachte mir, wow, da ist er wieder wirklich zu guter Form zurückgekehrt. Ich glaube, da hatte er vorher diesen asiatischen, wie heißt er nochmal, Big Trouble in Little China. Ja. Fand ich okay, aber da war er ja so von uns, die schon so ein bisschen Horror geschätzt haben, waren dann so ein bisschen auf Mainstream-Kurs. Und als wir dann im Kino waren und haben Fürsten der Dunkelheit geguckt, wo ich mich echt oft erschrocken habe. Für mich ist es der Film, wo ich zum ersten Mal im Kino so richtig viele Schocks gekriegt habe. Nee, war ich sehr happy. Also ja, kann ich absolut nachvollziehen. Ich habe den aber ganz lange nicht gesehen. Also wirklich ganz, ganz lang. Und habe aber die Blu-ray hier stehen. Ich müsste den mal wieder reinschmeißen.
Ja, dann wünsche ich sehr viel Spaß. Muss ich bei Zeiten auch nochmal gucken.
Unbedingt. Okay. Kolja, jetzt...
Ich oute mich, ich habe den tatsächlich nie gesehen.
Der lohnt.
Muss ich auch irgendwie
mal
nachholen.
Wirklich. Ist ein schöner Gruselfilm. Ein bisschen Gothic, ein bisschen Schock.
Und auch wieder hier geiler Soundtrack schon wieder, ne? Also
ja, klar.
Das
und
ist
der
einfach bei
Abspannsong ist von Alice Cooper, Prince of Darkness. Das ist auch richtig
Prince cool. Of Darkness, ja. Also feines Ding. Okay, Kolle, was geht ab bei dir?
Ja, jetzt komme ich wieder zu dem Punkt, ich hasse Top-5-Listen, so, weil dann habe ich so viel auf meiner Liste gehabt und war so, ich kann da jetzt keinen von vorhalten. So. Also keiner von diesen ganzen Filmen, die ich jetzt noch so habe, den könnte ich da jetzt irgendwie so reinquetschen. Deswegen sage ich aber ganz kurz mal eben, welche ich alle noch hätte, so, und ich wähle jetzt einfach einen davon aus. Ich habe Texas Chainsaw Massacre, Funny Games, Shining, Schweigender Lämmer, Scream und tatsächlich Die Fliege von 86. Und ich würde jetzt von denen allen, würde ich jetzt einfach Scream sagen, weil das war auch einer der ersten Filme, die ich damals in Richtung Horror gesehen habe und die haben für mich nochmal, Scream war irgendwie einfach nochmal was Neues, weil für mich das, glaube ich, so ein bisschen so die erste Berührung war mit Horror, mit Comedy-Elementen, weil Scream war für mich immer schon von Anfang an so ein bisschen so Horror-Comedy, wie sie es aufgezogen haben. Und ja, ich, keine Ahnung, den ersten Scream, gehört, glaube ich, zu den Filmen, die ich mit am allermeisten gesehen habe von allen, so in der kompletten Horrorhistorie. Immer sobald der läuft, kann ich den auch nicht irgendwie ausmachen. Den gucke ich immer wieder gerne und der löst ein wohlig warmes Gefühl irgendwie in mir aus. Ja. Der macht mir einfach Spaß und ich glaube nicht, dass der jemals in irgendeiner Form für mich langweilig sein könnte.
Ja, ich glaube, da würde Antje dir zustimmen.
Ja, weil wir ja eben über Michael Myers dann kamen mit den ganzen Slashereien und so weiter. Also ich würde Scream ist auf jeden Fall meine liebste Slashereihe.
Ja.
Danach dann Freddy. Ich bin tatsächlich nicht so der Michael Myers, erst recht nicht der Jason-Fan. Aber man ist ja auch... Ich weiß nicht, kann man sagen, man ist Fan von Ghostface, weil im Gegensatz zu den anderen Killern, ich glaube, das ist so eine Grundsatzfrage, im Gegensatz zu den anderen Killern steckt unter Ghostface ja immer jemand anders. Aber wenn man sich für die Horror-Ikone irgendwie entscheiden müsste, für die das Herz schlägt, dann wäre es bei mir halt auch Ghostface mit der Scream-Reihe. Ich bin auch niemand, der jetzt so wahnsinnig unzufrieden ist mit den bisherigen Filmen. Lustigerweise bin ich auch nochmal, ich glaube, wir sind ungefähr ein Jahrgang, Kolja. Deshalb, ich weiß nicht, ob es bei dir auch so ist. Ich glaube, du hast wahrscheinlich Scream schon vorher gesehen, aber lustigerweise bin ich aufgewachsen mit Scream 4, lustigerweise. Hm. Scream 4 ist, was bei dir Scream 1 ist, bei mir Scream 4. Ich kann den nahezu auswendig mitsprechen. Das ist einer meiner meistgesehenen Horrorfilme tatsächlich of all time. Und deshalb bin ich, glaube ich, mit Scream auch noch mal ein bisschen anders sozialisiert worden, wenn das tatsächlich so der Scream-Film meiner Jugend war. Aber generell, ich liebe die Reihe. Absolut.
Ja. Ja, also leider hat sie für mich irgendwie die letzten Jahre echt ziemlich an Momentum verloren. So. Also ich weiß nicht warum, aber ich glaube, besonders der letzte Teil, der hat mir einfach irgendwie einen Spaß genommen fast irgendwie, weil irgendwie wenigstens, wenn ein Scream-Teil ins Kino kommt, dann möchte ich, dass ich irgendwie unterhalten werde und ich fand einfach alles irgendwie so panne, dass ich nicht mal wirklich großartig Spaß daran hatte. Leider. Ich habe ihn auch nur einmal gesehen. Ich weiß nicht, ob der nochmal irgendwie mit der Zeit ein bisschen wachsen würde bei mir. Aber gerade so die ersten Teile, wir haben ja auch bei unserer großen Scream-Retrospektive, haben wir nochmal alle Filme geguckt, was auch wieder so eine Mammutaufgabe war. Und da habe ich auch wieder gemerkt, ich gucke die Klassiker einfach immer noch sau gerne. Und auch die schlechten Screams, sage ich dazu, die gucke ich mir trotzdem gerne an. Also ich glaube, es wird niemals die Situation kommen, wo ein neuer Scream im Kino läuft und ich denke mir so, ne, kein Bock mehr, die letzten waren nicht meins, sondern ich werde da immer direkt reinlaufen und zumindest sehen wollen, was sie daraus gemacht haben. Selbst eine fucking Scream-Serie gucke ich mir an. So, also die ein, zwei Seasons, die da rauskamen, so, die haben mir auch Spaß gemacht, egal wie Panne die an manchen Ecken waren. So. Ja, ich mag irgendwie die Art, wie Scream funktioniert, einfach sau gerne. Und wie gesagt, der erste ist einfach hat einen ganz, ganz besonderen Platz in meinem Herzen.
Ja. Was hat noch einen Platz in deinem Herzen, Wolf?
Wolf, ich glaube, wir sind jetzt bei Platz 2, ne? Man kommt doch schnell durcheinander. Ich glaube.
Ja, ist das schon Platz 2?
Ich glaube, dein Platz 2, ne?
Ja, okay. Dann, ja, ne, finde ich gut.
Denn, versuche die Struktur noch so ein bisschen durchzudrücken, obwohl ich selber schon merke, dass ich gar nicht mehr richtig mitzähle. Aber ich meine, das müsste glaub, jetzt das so stimmt. sein. Das heißt, hiernach kommen eure beiden absoluten Top-Filme.
Oh, ich habe ja quasi schon 5
sowas
jetzt gehabt.
Wie, so ähnlich wie. Ja.
Okay, pass auf. Dann, in meinem Kopf wollte ich es eigentlich anders machen, aber dann drehe ich es doch um. Dann nenne ich jetzt, dann hebe ich mir wirklich wahrscheinlich den meiner Meinung nach ernsthaft besten Horrorfilm aller Zeiten, hebe ich mir für Platz 1 auf. Ich nenne jetzt wirklich mal was von ganz, ganz früher, weil ich ganz schlimmer Hipster bin, der unter Originalitätszwang leidet. Aber ich sage jetzt wirklich, auf Platz 2 ist für mich das Kabinett des Dr. Caligari von 1920. Ich war ungelogen. Ich habe den, ich muss zu meiner Schande gestehen, vor, weiß nicht, 5 Jahren oder so das erste Mal gesehen. Und ich war umgehauen und weggeblasen, wie modern und also todesmutig, allein auf technischer und inszenatorischer Art, wie modern ein Film aus dem Jahr 1920 wirkte. Also was der mit Tricktechnik macht, was der mit der mit den Sets macht, mit der Bildaufteilung. Der Film hat einen Twist am Ende. Also wirklich einen Story-Twist, wo du denkst, what? Und das im Jahr 1920. Also ich war absolut beeindruckt. Der ist direkt aus dem Stand, ist er für mich zu einem der ganz, ganz großen Klassiker geworden. Klar, du guckst einen Film von 1920, der ist schwarz-weiß, der hat keine Sprache, es ist alles nur irgendwie von atmosphärischer Klimpermusik untermalt und ab und zu gibt's Texttafeln. Der ist jetzt wahrscheinlich nicht mehr so krass unheimlich schaurig wie damals. Aber trotzdem, es gibt immer noch so ein paar Szenen. Die weltberühmte Nahaufnahme von Cesare, von diesem also schlafwandelnden Menschen, der da quasi gegen seinen Willen ferngesteuert wird, wie er langsam so die Augen aufmacht und in die Kamera guckt. Ey, das wirkt immer noch, kannst mir erzählen, was du willst. Und dann bricht er da bei dem Mädel ein und wie mobst dieser so nachts raus. Deswegen, wie gesagt, es klingt jetzt hart verhipstert, aber wenn ihr es noch nicht getan habt, Leute, tut ohne Scheiß, also jeder Horrorfan, da würde ich wirklich sagen, das ist echt mal eine ernsthafte Hausaufgabe. Jeder sollte einmal das Kabinett des Dr. Caligari gesehen haben, um sich dann eine Meinung zu bilden. Den muss ja nicht jeder total abfeiern. Vielleicht funktioniert der für manche heutzutage einfach nicht mehr, nach über 100 Jahren. Aber allein aus filmhistorischer Sicht und um mal zu sehen, wo ganz viele Stilelemente herkommen, die teilweise heute noch bedient werden, ist das auf jeden Fall ein Pflichtfilm. Ja,
kann man
das
auf jeden Fall mal Augen offen halten, weil der auch immer mal wieder in Kinos aufgeführt wird mit Live-Musik. So habe ich das auch schon mal gesehen. Ich hatte mal so ein Trio Glycerin hießen die und dann war es im größten Kino von Gütersloh und dann haben die dazu gespielt. Das hat echt Bock gemacht.
Ja, hätte ich mir sofort angeguckt. Hammer.
Ja. Super. Ja. Geil. Ja. Das kommt immer mal wieder vor bei so, es gibt ja auch so Stummfilmtage in Bonn und so weiter. Und Caligari ist so ein Klassiker dafür, dass dann auch mal eine Band oder ein Klavier parallel begleitet. Das ist eigentlich immer ganz schön.
Ja, aber diesen Eindruck, einen Film zu sehen und selbst im Jahr 2024, 25 festzustellen, dass der sich immer noch halbwegs modern anfühlt in seinen Bildern oder in seiner Stimmung. Genau das Gefühl hatte ich vor kurzem, da habe ich mir alle Nosferatu-Filme nochmal angeguckt. Und der allererste Nosferatu, der ist immer noch unfassbar unheimlich. Obwohl der zu Tode zitiert wurde, obwohl der, daraus lassen sich wahrscheinlich tausende Memes irgendwie kreieren heutzutage. Aber trotzdem funktioniert der in seiner ganzen Atmosphäre, in ganz vielen Bildern noch, glaube ich, genauso, wie es damals auch intendiert war. Und das finde ich total faszinierend, weil sich dann über solche Beobachtungen ja irgendwann feststellen lässt, das ist wirklich ein zeitloser Film. Also es gibt genauso viele Filme, wo man sagt, die kann man sich heutzutage gerade bei so effektüberladenen Filmen einfach nicht mehr angucken, weil einfach die Zeit mittlerweile da zu viel dran genagt hat. Aber das, was du gerade gesagt hast, Wolf, über Caligari oder eben halt auch Nosferatu, die sind ja nicht umsonst bis heute so viel zitiert und dass so viel auf sie zurückgegriffen wird.
Muss mal gucken, dass wir das dass wir das bis heute noch mitkriegen, wenn du den Somnambulen hast. Also ich meine, Nosferatu hatten wir gerade ein Remake. Der Somnambule Konrad Veidt aus Caligari ist ja dann in die USA gegangen und zum Star geworden. Dieb von Bagdad, wo er praktisch die Rolle von Jafar spielt. Und auch damit praktisch noch sich überlebensmäßig weiterentwickelt hat in die Jetztzeit, wo er dann in Aladdin auch nochmal zitiert wurde. Denn der Jafar aus Aladdin von Disney ist eine Variante und eine ja, Fortführung von Konrad Veidts Mimik. Ja. Und ja, so ist der Arm der Vergangenheit, reicht manchmal in die Gegenwart hinein. Das ist ganz faszinierend, manchmal so zu sehen. Ne?
Und dann schieße ich auch ein total naheliegendes Beispiel noch nach, aber tatsächlich an aus erster Hand kann ich berichten, ich habe, das ist jetzt glaube ich noch länger her, das, wenn es 15 Jahre her sein oder so, aber da habe ich hier in Hamburg im Cinemax am Dammtor, in einem großen, wirklich modernen Saal, habe ich das erste Mal Metropolis gesehen von Fritz Lang. Mhm. Ey Leute, Alter, mind blown, das war so geil, wirklich, ich krieg jetzt gerade Gänsehaut, wenn ich nur drüber rede. Also wirklich, es gibt so, ne, Anti, wie du gesagt hast, so Filmklassiker, die die Ewigkeit überstanden haben bislang, das kommt ja wahrscheinlich nicht ganz von ungefähr. Deswegen,
ja, eben.
Ich weiß, das klingt jetzt erstmal nicht so sexy, was gucken wir heute Abend? Ey, lass doch mal einen alten Stummfilm von 1920 gucken. Aber in den allermeisten Fällen, also wenn ihr davon gehört habt, das ist ein ganz großer Klassiker, dann ist es wahrscheinlich auch ein großer Klassiker. Deswegen so gelegentlich, ne, tut euch mal was Gutes und holt mal die ganzen geilen alten Schinken von damals nach. So.
Ja, das hat ja was von Kunstinteresse einfach.
Voll.
Ne? Das ist ja...
Ja,
ja, mein lieber Scholli, wir sind jetzt bei Platz 1 angelangt. Jetzt möchte ich natürlich, nein, ich will keinen Druck hier raushauen. Ich weiß, es ist die schlimmste Situation der Welt. Was ist der beste Horrorfilm der Welt? Aber ja, Kolja, was ist denn der beste Horrorfilm aller Zeiten?
Na, wie gesagt, ich habe ja kein Ranking gemacht.
Du weißt, ja, ich weiß, ich weiß.
Und ich habe auch schon
5 Filme.
Wollte ich nur ärgern.
Ja, Hereditary. Ich habe ja angefangen und ich hatte ja Hereditary quasi gleichzeitig, weil das ja der gleiche Pick war wie bei dir. Deswegen, meine 5 habe ich ja praktisch schon genannt. Alien, Hereditary,
also okay,
Halloween, Paranormal Activity und Scream wären jetzt so meine Picks.
Ah, okay, dann kommen wir dann natürlich auf 5. Ja.
Ja. Deswegen kann ich jetzt einfach gleich direkt wieder an Wolf geben. Hast du wirklich eine Nummer 1? Das würde mich jetzt mal interessieren. Kannst du das
jetzt
wirklich sagen? Dein eines Baby.
Clever
ist das
Boy.
Möglich?
Ja, aber es ist ein Film, das werdet ihr, das wird euch jetzt nicht überraschen. Es ist auch ein paar Mal hier schon rumgeflogen, aber ich glaube tatsächlich, wirklich ernsthaft, der beste Horrorfilm aller Zeiten ist The Texas Chainsaw Massacre.
Oh, interessant.
Ja, für mich ist das wirklich. Also der steht nicht zu Unrecht irgendwie im Museum of Modern Arts. Und das ist ein Film, ich glaube, ich kann mich wirklich an keinen anderen Film erinnern, dieser Machart vorher oder nachher, der einen ähnlichen Einfluss und Impact hatte. Nicht nur auf die Filmgeschichte, speziell aufs Horrorgenre, sondern auch auf mich persönlich. Also auch den konnte ich glücklicherweise das erste Mal im Kino sehen, auch den in Münster in so einem kleinen Programmkino. Und ich weiß noch, ich war fix und fertig. Ich war emotional, ich war wirklich zermürbt. Ich habe sowas noch nicht gesehen. So heutzutage, bei jedem zweiten Horrorfilm irgendwie schmeißt man ja mit dem Kampfbegriff Terror um sich, ne? Und das ist der absolute pure Terror. Aber das war der erste Film, wo ich wirklich dachte, die letzten, weiß nicht, die letzten 20 Minuten, wenn Marilyn Burns nur noch rennt und schreit, schreit und keiner sagt mir irgendwas, du hörst nur noch schreien in dem Film. Da dachte ich wirklich, das ist, glaube ich, ungefilterter, verfilmter Terror. Mhm. Da sind Leute, das ist so ein Film, selbst heute, wenn ich dir noch gucke und ich weiß alles über die Entstehungsgeschichte, aber selbst heute, der wirkt wie ein Film, der ernsthaft von Leuten gedreht wurde, die irgendwie krank sind. Also die weißt du, der wirkt echt so, als wäre immer alles ganz kurz davor, ins Reale zu kippen. Weißt du, und dann hörst du so, dann hörst du so die Geschichten, wie dass Gunnar Hansen ja wirklich mit einer laufenden Kettensäge durch einen dunklen Wald gelaufen ist, weißt du, was heute keine Filmversicherung der Welt würde, wie er es durchgelassen. Weißt du, aber damals, ja, ey, wird schon. So, weißt du, und der wirkt auf so eine ungute Art, wirkt der absolut real. Als hätten wirklich alle kollektiv, als hätten die irgendwie alle, weiß nicht, so albtraumhaftes Fieber bekommen. So keiner, also als wären alle so ein bisschen, hätten sich von der Realität verabschiedet und schweben so allmählich irgendwie in so Sphären, wo echt alles nicht mehr gut ist. Und alles ist kurz davor, wirklich zu kippen. Ja, und so wirkt er noch für mich. Also filmhistorisch ist er sowieso über jeden Zweifel erhaben. Der ist wirklich absoluter, purer Schock und Terror. Obwohl, Thilo, wo du auch schon am Anfang gesagt hast, obwohl man ja eigentlich gar nichts sieht. Mhm. Also ne, die Szenen, wo es wirklich mal explizit wird, ich glaube, wenn du die zusammenschneidest, bist du bei ein paar Sekunden wahrscheinlich. Und ich glaube, das meiste Blut fließt, wenn sich der der Anhalter am Anfang irgendwie einmal die Handfläche aufschneidet. So, das war's. Alles andere passiert in deinem Kopf oder wird angedeutet oder ist das einfach das Sounddesign, das Setdesign, so ein Zimmer, was nur aus Knochen besteht. Das ist so fucking weird und so daneben und das geht nicht. Und die Szene, wenn das erste Mal Leatherface auftaucht, ne, Alter, aber das ist für mich eine der geilsten Jumpscare- und Schocker-Szenen der Filmgeschichte. Ich weiß, bei Jumpscares, alle denken immer an Exorzist 3 und so, aber ich möchte bitte nicht, dass wir die Szene vergessen in Texas Chainsaw Massacre, wenn Leatherface auf einmal ins Bild kommt und dem Typen den Hammer auf den Kopf hat. So ohne Vorwarnung. Es baut sich nicht auf, keine Musik. Der tritt einfach so um die Ecke, tötet jemanden, haut das Rolltor wieder zu und dann ist er wieder weg. Und du checkst gar nicht, was du gerade gesehen hast. So. Und dann gibt's das erste Mal dieses Brummen im Film, dieses Bumm. Und du denkst, okay, ab jetzt sind wir echt in der Hölle. Ey, deswegen ohne Scheiß, Texas Chainsaw ist für mich auf jeden Fall doch, würde ich sagen, der beste Horrorfilm aller Zeiten. Yes.
Ja.
Und alles, was du gerade gesagt hast an dem, was der Film für eine Stimmung ausstrahlt, ist, würde ich dir zu 100% zustimmen und ist auch tatsächlich ein Grund, weshalb ich alles, was danach von der Reihe kam, nie gesehen habe. Weil ich genau diesen Eindruck, dieses Unverfälschte, dieses, was du gesagt hast, dieses Kippen in den kompletten Wahnsinn. Du hast Angst, wenn die Kamera ausmachen, dass das so bleibt, dass das nicht nur für den Film da ist, sondern dass das, du willst gar nicht wissen, was passiert ist, nachdem die Kameras ausgegangen sind. Und ich habe bis heute, ich habe die Filme alle hier zu Hause, aber ich habe bis heute Schiss, dass das in irgendeiner Form sich niederschlägt auf den Eindruck vom ersten Teil. Deshalb habe ich die Fortsetzung tatsächlich nie gesehen. Ich will nicht, dass man mir diesen abgeschlossenen Terror in diesem einen Film, dass man mir das irgendwie kaputt macht. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, soll ich die doch mal gucken?
Also
wie
ist das? Ich verstehe das absolut. Und das Risiko ist natürlich immer, es gibt doch diesen Spruch, ne, schau nicht durchs Schlüsselloch oder du wirst verhext. Und so ist es vielleicht, ne? Also wenn du dir Texas Chainsaw Massacre als Gesamtkunstwerk bewahren willst, dann ja, vielleicht lass es lieber. Aber ich muss sagen, so rein aus morbider Neugier rate ich dir zumindest den zweiten Mal zu gucken,
ja,
weil der wirklich
geil.
Ganz bewusst, der macht was völlig anderes. Also probiert ja gar nicht erst den ersten irgendwie nochmal zu replizieren, sondern, also, der wirkt wirklich, als hätte Toby Hooper darauf reagiert, wenn Leute ihm gesagt haben, ja, Texas Chainsaw, schon ganz cool, aber irgendwie war der nicht krass genug. So, ich habe gar nicht genug gesehen. dann hat er gesagt, okay, also drehen wir alles auf 180. So, ja. Also, der ist dann kaum noch ernst zu nehmen, also, ne? Ich habe mich ein bisschen erinnert gefühlt, als ich hier Dings gesehen habe, Human Centipede. So, da meine ich was Ähnliches gespürt zu haben. So, der erste Film ist noch relativ klein, fast ein bisschen arzi-fazi, fast ein bisschen. Mhm. So, also für richtige Hardcore-Gorehounds passierte eigentlich viel zu wenig. Mhm. Und im zweiten Teil hat Tom Six dann genau diese Kritik angenommen, hat gesagt, okay, ihr wollt's richtig krass, gut, machen wir es halt so krass, dass man es gar nicht mehr ernst nehmen kann. Ja. So, ne, also ich verstehe auch, warum man damit nichts anfangen kann. Aber, also Antje, ohne Scheiß, ich würde, pass auf. Guck den doch einfach und wenn du den ganz, ganz schlimm fandest, den zweiten, dann trinkst du extrem schnell extrem harten Alkohol und probierst ihn sofort wieder aus dem Gedächtnis zu löschen und dann bist du vielleicht unbeschadet aus der Nummer raus.
Also,
das ist doch ein Deal.
Ich glaube, es ist von daher, du kannst das alles gucken, die Filme sind alle komplett anders. Das ist auch das, was kritisiert wird, da ist überhaupt gar keine Stringenz drin. 0,0. Okay. Das ist ständig wieder umgewürfelt, andere Leute, andere... Es hat gar keine Stringenz. Das Einzige, wo ein bisschen Stringenz noch drin ist, ist zwischen 1 und 2. Und der zweite ist einfach so ein 80er-Jahre-neonbunter Wahnsinn. Der macht einfach Bock. Der ist auch hart. Und du, ich meine, Dennis Hopper mit zwei kleinen Kettensägen hier statt Pistolen im Halfter, das muss man schon mal gesehen haben. Der Rest ist nicht unbedingt so wahnsinnig sehenswert. Kann man machen, kann man lassen. Ich würde tatsächlich ans Herz legen, nur Teil 2. Rest finde ich nicht. Muss man nicht gesehen haben. Kann man aber.
Habe ich ja was vor jetzt.
Ja.
Alright.
Ja,
gut, wir sind durch.
Hör mal.
Alter Schwede.
Cool.
Wie war es? Zwei Stunden Horror heißt ja euer Podcast.
Zwei Stunden Horror.
Ist ja perfekt. Also doppelte Besetzung, doppelte Zeit. Also es ist ziemlich genau doppelt so lang wie sonst, muss man schon sagen. War aus Versehen doch ganz gut geplant.
Ja, würde ich sagen.
Ja, cool. Das hat Spaß gemacht. Das war schön.
Ja, hör mal, das hat sehr viel Spaß gemacht. Herzlichsten Dank, dass ihr heute da wart. Herzlichen Dank, dass ihr meinen Arsch ein wenig gerettet habt hier heute. Wäre ich doch mit null Filmen in die Runde gegangen. Das kann ich mir dann jetzt für den nächsten Monat alles nachholen. Und das müssen wir unbedingt nochmal wieder machen. Vielleicht als Weihnachtsfolge oder zu Ostern oder zu Silvester. Es gibt ja immer irgendwie so Anlässe, die man mal nutzen kann.
Ja, ganz bestimmt. Also jetzt lassen wir euch erstmal auch ein bisschen wieder in Ruhe, damit eure Zuhörerinnen und Zuhörer nicht irritiert werden. So, hey, was ist aus meinem guten eine Stunde Horror geworden?
Aber zwei Stunden auch Bock, Horror? Zwei Stunden Horror. Genau. Es hat sich vermehrt.
Aber ich hätte auch Bock, das irgendwie also nochmal aufleben zu lassen. Also,
wundervoll,
ne,
ja.
Gelegentlich bei Pressevorführungen oder auf sonstigen Events sehen wir uns ja dann noch gelegentlich mal und allerspätestens dann machen wir das nächste Meeting fest. Ja, finde ich cool.
So habt
ihr überlegen, ob wir das zum Jahresende machen. Dann haben wir eine möglichst abwechslungsreiche Jahreschart, Top, ja. Was auch immer. So als Weihnachtsgeschenk oder irgendwie so für die Hörerinnen und Hörer.
Als vergiftetes Weihnachtsgeschenk.
Ja, genau.
Ja, das kriegen wir bestimmt auf jeden Fall hin. Das hat auf jeden Fall großen Spaß gemacht. Also vielen
Dank
von meiner
Seite. Habt ihr so eine Tagline, die ihr immer am Ende sagt? Immer dieselbe Tagline. Wir nicht, kann ich schon mal vorwegnehmen. Aber wenn ihr so eine hättet, nein, habt ihr nämlich nicht. Wäre mir auch nicht aufgefallen bisher.
Aber es stimmt, ne? Aus Branding-Sicht wäre das eigentlich ganz smart. Sollten wir uns mal eine überlegen. Ja, aber haben wir, glaube ich, noch nicht. Ne? Wir machen es immer so, dass ich ganz faul immer Kolja sage, dass er die Abmoderation bitte macht. Dann muss er sich irgendwas ganz schnell aus den Fingern saugen und dann schneide ich weg. Und so würde ich es tatsächlich jetzt auch wieder machen. Also ich habe nichts Smartes mehr zu sagen.
Dann verabschieden wir uns hier und die Abschlussmoderation übergebe ich dann hier an Kolja. Kolja, bitte.
Ich freue mich gleich auf Wolfs ledriges Gesicht mit der Kettensäge, ja. Wenn er mich wieder durch Schlafzimmer jagt. Und damit beende ich diesen Podcast.
Ja, und so ist das bei uns nämlich auch immer.
Alles klar. Dann tschüss, sag ich mal an der Stelle. Schönen Dank
tschüss.
Und auf Wiedersehen.
Ciao.
Ciao. Oh, Antje, Telefon.
Nee, letztes Mal bin ich rangegangen. Jetzt gehst du.
Ja, nächstes Mal.